Heute zu Gast der frühere Chefverkäufer der deutschen Digitalszene und heutige Gründer der Whisky-Marke St. Kilian, Andreas Tümmler.
Also einige sind dann in Bitcoin gegangen, andere haben sich Gold gekauft und so weiter und so fort. Ich wusste aber, dass Whisky quasi so ein Asset ist, der jedes Jahr im Wert steigt, wenn du die richtigen Flaschen sammelst oder die richtigen Brands hast. Ja. Und das jetzt so zu strukturieren, dass die Allgemeinheit davon profitieren könnte, dass du also eine Whisky-Währung baust, da kann dann quasi jeder zum Beispiel sagen, ich wechsle jetzt einen Euro in eine Whisky-Coin und die ist zu 100% mit Whisky hinterlegt. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Es gibt ja sehr viele spektakuläre Lebensläufe, die so anfangen, dass jemand im Internet sehr viel Geld verdient hat. Dazu zählt der Andreas Tümmler auch auf jeden Fall, allerdings nicht als Digitalgründer selber, sondern er hat früher eine Investmentbank gegründet, eine kleine Boutique, die darauf spezialisiert war, die deutschen Digitalfirmen der frühen Phase zu verkaufen und zwar im Sinne von 200 Firmen verkauft und mehrere hundert Millionen an Provisionen verdient. Wir kommen gleich dazu, welche Firmen und welche Deals und ein paar Anekdoten aus der Zeit. Allerdings wird es dann spektakulär und er hat aus meiner Sicht einen hohen Platz auf der Liste der spektakulärsten Lebensläufe verdient, alleine weil er sein Leben insofern geändert hat, dass er jetzt halt nicht mehr Banker ist, sondern entschieden hat, ich baue eine Whisky-Marke auf und versuche ein Whisky-Unicorn zu bauen aus Deutschland heraus. Sehr, sehr ungewöhnlich, wie er dazu gekommen ist. Jedenfalls habe ich ihn jetzt getroffen, bin nach Frankfurt gefahren, dann mit dem Taxi vom Bahnhof nach Rüdenau im Odenwald. Man hat so das Gefühl, wirklich, hier könnten die irischen Highlands sein, so ein bisschen bergig. Und dann kommt da irgendwann an so einer Landstraße eine ehemalige Modefabrik, die jetzt umgebaut wurde zu einer der modernsten Whisky-Distillerien der Welt. Und dann steht davor der Andi Tümmler mit seinem Team, so ein kleines Zigarillo im Mund. So ein bisschen der alte Andi noch erkennbar, aber schon auch mit natürlich Hoodie an von St. Kilians, so heißt die Brand. Hat mich da rumgeführt, mir sein Team vorgestellt. Alles Experten und Weltklasse-Leute im Bereich Whisky-Produktion. Und er nimmt da wirklich sehr viel Geld in die Hand und glaubt, ein Unicorn bauen zu können oder vielleicht sogar schon gebaut zu haben, rund um Whisky. Und zwar den Verkauf von Whisky als auch Whisky einzulagern, Whisky als Geldanlage. Das ist ein bisschen seine Idee. Er sieht da einen riesigen Markt und hat ja wirklich Ahnung von Business. Ist kein Spinner. Also hat wirklich einen sehr, sehr guten Plan, was er da macht und sehr, sehr viel eigenes Geld in die Hand genommen. Ja, und vielleicht ist Whisky ein unterschätztes Geschäftsfeld. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch sehr viel Whisky gemeinsam dann noch konsumiert und ausprobiert. Es war ein sehr, sehr lustiger Freitagnachmittag. Ich bin dann irgendwann im letzten Zug nach Hause gefahren. Entsprechend kann ich mich nicht mehr an alle Einzelheiten des Gesprächs erinnern, aber ich weiß noch so viel, es war sehr, sehr unterhaltsam. Auf geht's! Hi Andi.
Ja, servus, hi. Freut mich.
Andi, man muss so ein bisschen sagen, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, bis heute, gerade hier vor der Tür von deinem, wir sind ja auf dem Land hier, von deiner Distillerie, aber mal kennengelernt vor, ich würde sagen so 10 Jahren, in der Digitalszene. Du warst noch viel früher in der Szene als ich, warst auch früher Investmentbanker. Bist aber gebürtig hier aus Rüdenau. Also bevor sich der Kreis schließt, fangen wir mal ganz vorne an. Kommst hierher, dann hast du studiert?
Genau, geboren in Miltenberg am Main, hier in dem kleinen Dorf Rüdenau aufgewachsen und dann war ich mal in den USA auf der High School, dann an der European Business School im Rheingau studiert, Wirtschaftsinformatik. Dann bin ich Investmentbanker geworden, tatsächlich bei Rothschild. Das war meine erste Station in Frankfurt, Mergers and Acquisitions. Ja, da drauf fokussiert von Anfang an. Dann kam ich nach London zu Warburgs, das ist heute UBS. Da bin ich so auf den Trichter gekommen, Telekom, Tech, war ja Informatiker, ne, so der Einzige, der sich ein bisschen mit Technologie auskannte da in dem Riesenladen und damals schon Riesendeals gemacht, also das war noch vor der Jahrtausendwende, 1996, 97 E-Plus verkauft für 2,3 Milliarden und so, klein Andy in London.
Da warst du Teil des Teams?
Ich war das Team quasi, ich und meine Sekretärin, die Ethna Caproni, eine schwergewichtige Supersekretärin, die also Tag und Nacht gearbeitet hatte und das Presentations Department.
Und habt ihr E-Plus verkauft?
Richtig, ja. Ich war ja der Einzige, der Deutsch sprach da in dieser englischen Investmentbank und halt ein junger Typ.
Wie alt warst du da?
Da war ich 27, okay. So 26, 27 Jahre alt oder jung. Aber das war auch wichtig, weil als junger Typ konntest du halt die Technologie verstehen. Damals ging es um Telekommunikation, um Mobilfunk, ne, Mannesmann, D2, ja, Vodafone, das war ja dann der Riesendeal, der dann bei UBS rausgefallen ist, sozusagen als Endergebnis, die größte Merger-Transaktion in Europa aller Zeiten. Und da war ich halt mittendrin. Das war so eigentlich so die Zündung. Ne?
Da warst du schon Einkommensmillionär?
Noch nicht ganz, weil als junger Typ verdienst du noch nicht so viel, ja, und London ist sehr teuer, aber es war schon okay. Also, und
trotzdem bist du dann da irgendwann wieder raus?
Genau, weil ein paar Kumpels da noch auf mich zukamen, also die auch im Investmentbanking waren, teilweise mit mir studiert haben, gesagt haben, hey Andi, du bist da so in so einem geilen Segment und tolle Deals. Und klar, wir machen da immer die Multimilliarden-Deals, ne, für die Investmentbank, aber wie wäre es denn, wenn wir so die kleinen und mittelgroßen Deals machen würden? Aber eine eigene Investmentbank oder eine M&A-Firma halt aufziehen in Frankfurt. Und das habe ich dann war ich, weiß ich noch, damals in der Karibik, habe ich dann 2 Wochen Urlaub gemacht, viel Gras geraucht, Rasterloggen und irgendwelche Tattoos, kam ich dann zurück und bin dann zu den Kumpels hin und habe gesagt, okay, I'm ready, ja. Ich gebe jetzt meine Karriere auf und wir machen in irgendeiner Garage in Frankfurt halt Corporate Finance Partners auf.
Ja, das ist ja mittlerweile, oder das war dann für viele Jahre, war das halt schon so ein Label in der Branche.
Genau.
Also wir reden jetzt so Internet, die Nullerjahre oder die frühen Zehnerjahre, da war CFP schon so eine erste Adresse für zumindest für junge deutsche Digitalfirmen. Da hast du dann Deals gemacht. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich die Wahrgenommen, dass du Zanox verkauft hast, ne?
An Axel Springer. Ja, genau. Und damals an Axel Springer und Public Group, die haben sich das geteilt. Ja. Aber ja, das war so ein knapp 300-Millionen-Deal. Und das war dann für uns schon echt toller Business. Ja, also da waren wir im Mid-Market-Segment eigentlich so.
Warst du der erste große Deal?
Nee, wir hatten vorher schon größere gemacht sogar. Also in Hamburg zum Beispiel bei dir um die Ecke Nikoma. Hört sich an wie so eine chinesische Grippe, ging aber auf den Gründer zurück, Nikolai Manek. Es war ein Internet-Service-Provider, ja. Also einfach wie Mobilcom oder so halt ins Internet reindeilen. Und das haben wir damals für 500 Millionen an Tiscali verkauft in Italien.
Aha.
Das war 98, 99 schon. Ne?
Okay, sag mal ein paar weitere.
Ja gut, also mit den Samba-Brüdern einiges gemacht, ne? Yamba zum Beispiel an VeriSign verkauft, Xing haben wir an Burda verkauft, Brands for Friends an eBay, das waren so diese Zeiten und so. Ne?
Und dann ging das immer weiter, ja. Und das Modell ist, man bekommt in deiner Rolle als M&A-Beratung dann immer so 3% von dem Dealvolumen?
Ja, nicht immer 3%. Bei uns war die 3% gesetzt. Das war so das Geschäftsmodell. Keine Retainer, keine Spesen. Es geht alles auf unsere eigene Kappe. Aber wenn es halt läuft, dann.
Also wenn man jetzt ordentlich. Einen 500 Millionen Deal macht, dann 3% sind dann schon, lass mich kurz rechnen, 15 Millionen.
Ja, da musst du ein bisschen Steuern zahlen, ja.
Ja. Und, man kann nachlesen, aber es gibt so, stimmt, wollte ich jetzt fragen, dass ihr in Summe in der Zeit 300 Deals gemacht habt.
Das ist richtig, ja.
Also wenn dann jetzt im Schnitt irgendwie, weiß ich nicht.
Die waren natürlich nicht alle so groß. Ja. Also ich sag mal, alles, was über 100 Millionen war, das ist so vielleicht jeder zehnte Deal, jeder achte Deal oder so. Da waren auch ganz viele dabei. Finanzierungsrunden, ne? 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen Euro.
Also ABC-Runde. Wo ihr dann Firmen geholfen habt, auf der Gegenseite Geld zu bekommen in die
genau.
Firma?
Genau. Unser Businessmodell war ja auch, die langfristig zu betreuen, ne? Als Startup quasi aufzugabeln und mit denen zusammenzuarbeiten und die wie so ein Arzt, ne? Arzt des Vertrauens zu betreuen, bis sie erwachsen sind und irgendwo halt der Exit passiert. Ne? Und nach dem Exit waren wir dann meistens raus, weil die Firmen, die gekauft haben, wurden natürlich dann von ganz großen Investmentbanken betreut. Ja.
Aber das Schwierige an der Sache ist, vor allen Dingen an die Gründer so nah ranzukommen, dass die euch vertrauen. Also das Mandat zu bekommen, dass ihr sozusagen diese 3% abbekommt und dass die euch sagen, okay, A, wir geben euch das und B, wir vertrauen darauf, dass ihr den besten Käufer findet und den besten Deal macht.
Ja, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ne? Also,
ja, war das die Akquise-Variante?
Genau, wir wollten halt keinen Kaffee trinken oder Cappuccino und nicht wie mit Nadelstreifen durch die Gegend rennen und irgendeine Show machen, sondern bei uns war es halt schon auch der Fun-Faktor. Ne? Wir haben wahnsinnig viel Party gemacht und Events und uns auch die Kunden halt geschnappt. Und das Wichtige war halt immer auch total privat an die ranzukommen. Ne? Weil das ist, jeder Arzt muss seinen Patienten total gut kennen und jeder Patient sollte seinen Arzt gut kennen. Ne? Weil die Medizin, die er ihm verabreicht, die entscheidet vielleicht über Leben und Tod. Und so ist es halt auch im M&A-Business. Ne? Ich meine, manche Leute heiraten nur einmal im Leben, manche vielleicht auch mehrmals. Also ich denke, ich bin eher der einmal heiratet. Aber so ist es vielleicht auch, wenn du ein Unternehmen hast. Ne? Du verkaufst es nur einmal. Du kannst es nicht ein zweites Mal verkaufen. Ganz selten. Ne? Aber das und dann wieder was zu machen und wieder, das ist halt auch anstrengend.
Ne? Und es gibt so Geschichten über dich, dass du auch wirklich immer auf der Seite der Gründer warst und da richtig gekämpft hast, sogar wortwörtlich. Gibt es die Anekdote, wo ihr dann gemeinsam im Nachtleben unterwegs wart und dann wurden so Gründer aus deinem Portfolio dann von so Türstehern angegriffen und dann hast du diese Türsteher mit Whisky oder Weinkübeln attackiert und überwältigt.
Das stimmt, das ist aus meinem Underground-Book 9,5 Deals eine Szene in Berlin in einem Club, genau, tatsächlich auch so passiert. Ja, und ich bin ja Karate und Judo ausgebildet, also so mit Braun- und Schwarzgurten versehen. Und da konnte ich dann auch nicht Ruhe geben. Also da habe ich die dann verteidigt tatsächlich.
Okay. Und dann gibt es noch eine andere Anekdote, dass du im Rahmen des Yamba-Deals sehr viel essen gehen musstest, um halt mit den ganzen so Wine-and-Dine-mäßig potenziellen Käufern, und dann ist das ja auch irgendwann auf den Magen geschlagen und hast du deinen damaligen Personal Trainer mitgenommen als Teil deines Teams und dem einfach das Essen immer rübergereicht, um nicht unhöflich zu sein, hat der es immer aufgegessen und irgendwann haben die dann gefragt, sag mal, wer ist eigentlich der Typ hier, der isst immer dein Essen auf, und dann hast du gesagt, das ist dein Personal Eater.
Genau, also ich habe aus dem Personal Trainer einen Personal Eater gemacht. Es hat allerdings nur so 8 Wochen, 2 Monate gehalten, dann hat er gekündigt, weil er irgendwie 7 oder 8 Kilo zugenommen hatte und ihm ging es total schlecht. Also so wie in diesem McDonald's-Film da, so ungefähr. Und ich habe den mitgenommen, habe gesagt, du isst das jetzt und trinkst das, was ich jetzt essen und trinken muss, beruflicherweise. Und dann siehst du, dass das ganze Training, das ist schwierig. Also du kannst so viel trainieren, wie du willst, aber du wirst trotzdem nicht schlank, weil wenn du jeden Tag 10.000, 20.000 Kalorien in dich aufnimmst, ja, dann wie sollst du das verarbeiten? Ja? Und das hat er dann eingesehen, der Olli, ja. Den gibt's heute noch und der macht heute noch seine Trainings sehr erfolgreich, ja.
Was war so aus rückblickend so der krasseste Deal von den ganzen?
Boah, ey, das ist echt schwer zu sagen, aber ein Deal, der mir echt sehr, sehr nahe gegangen ist, das war ESL One, also Turtle Entertainment aus Köln, die Jungs.
Die Gaming-Liga machen?
Genau, die sind im Endeffekt, sind von einem ultra kleinen, super, super ultra Early-Stage-Startup, die waren ja die allerersten in dem Markt, zu einem Unicorn gewachsen und zum Marktführer eigentlich in dem Bereich E-Sports, ja, also aus Deutschland heraus ein Marktführer-Unicorn in dem Bereich. Und das waren einfach auch total super geile Jungs und wir sind da irgendwie komplett um die Welt gezogen, haben auch dann viel Zeit in den USA verbracht und ich weiß, in LA saßen wir da mal in Hollywood vor so einem Milliardär, der dort investieren wollte und so, und der hat dann so ein schmutziges Angebot gemacht, also es war nicht schlecht, ja, also viele hätten schon gedacht, oh okay, wow, das ist ein super Deal, aber wir wussten ja, was wir da quasi am Start haben. Und dann bin ich aufgestanden und bin ausgeflippt und habe gesagt, don't fuck my unicorn. Ja. Und dann hat er irgendwie angefangen, who is this German Nazi? Ja. Und ich habe dann gesagt, das ist our M&A Advisor. Ja. Und Gut, dass wir den Deal nicht gemacht haben, ne, weil am Ende sind die tatsächlich für 1 Milliarde verkauft worden. Und zwar an den Staatsfonds von Saudi-Arabien. Also ganz, ganz crazy, ja. Aber gut, die wollen natürlich Sports und so weiter halt da machen viel, ne? Und E-Sports ist irgendwie bald so in den Top 5 aller Sportarten, ja.
Also der Gesamtwert der Deals, habe ich in der Recherche gelesen, soll 20 Milliarden betragen. Ja. Also was du da in Summe verkauft hast.
Ja, das kommt hin, ja.
Wenn man da jetzt die einfache Mathematik macht, du ahnst es schon, die 3% dranlegt, dann ist man, glaube ich, bei 600 Millionen. Das ist ja schon irgendwie, das reicht ja für mehrere Leben.
Ja gut, also wie gesagt, du kriegst nicht immer 3%, du musst auch Steuern zahlen. Du hast natürlich, ich hatte ein Team von 40 Leuten, viele Mitarbeiter, ne, auch tolle junge Investmentbanker und Deal Machines. Und ich denke, die haben auch alle sehr, sehr viel Spaß gehabt und gut verdient und so. Ne?
Ist denn dein Erfolg, am Ende bist du super smarter Zahlentyp, der dann so Deals durchdenkt? Oder war das auch das Talent am Anfang, einfach Leute zu begeistern, Leute kennenzulernen, Leute zusammenzubringen? Wie kann man in dem Bereich so gut werden, so schnell?
Nee, es ist immer die Mischung. Ne? Das Letztere ist ganz wichtig, weil ohne das läuft gar nichts. Aber natürlich, wenn du die Zahlen nicht beherrschst und nicht, sag ich mal, systematisch, rational denken kannst, ist es auch schwierig. Ne? Also im Studium Informatik, ne, da hast du Analysis 1, Analysis 2, ja, lineare Algebra, Programmiersprachen, C++, Assembler, COBOL, Pascal und so ein Scheiß. Und das hast du natürlich auch alles im Hinterkopf. Ja.
Und wurdest du dann irgendwann empfohlen oder haben dann der eine Gründer zum anderen empfohlen, Mensch, geh mal zum Andi, der macht einen guten Deal?
Doch, ja, also ich glaube, da ist schon viel so über Empfehlungen gelaufen, ne? Weil natürlich in der Branche schon immer ein hoher Wettbewerb war und ist.
Also wer waren so, sag mal, ein paar andere M&A-Agenturen, gegen die du damals angetreten bist? Ich meine, die Deutsche Bank, dafür war es ja zu klein, das Segment.
Ja, genau, also es kamen natürlich viele so aus dem angelsächsischen Raum, aber dann später sind auch einige entstanden, ne? Altium zum Beispiel, die zu nennen, also gibt da etliche, ja, also die meisten haben sich dann auch irgendwie weiterverkauft, ja, ich habe ja auch Corporate Finance Partners dann mit Axit fusioniert und Axit wurde ja dann an Stiefel jetzt in den USA verkauft, also keine Ahnung, 15 Milliarden Mid-Market Investment Bank aus St. Louis, USA, ja, also da ist immer irgendwo halt Bewegung in dem Markt, ne, aber ich denke auch heute gibt's nach wie vor diese Marktlücke, weil für dieses Konzept halt sehr nah und intensiv und persönlich mit Gründern zu arbeiten und mit Leuten in dem Bereich, das irgendwie kriegen die das alle nicht so richtig hin. Ne?
Also sag mal, der Deal, der von dem ich meist überrascht war, da gibt es die Legende, du hast auch Daily Deal damals von Ferien und Fabian Heidemann an Google verkauft, in der ganzen Groupon-Zeit und da gibt es die Legende, dass die eigentlich wenige Tage vor sozusagen Zahlungsunfähigkeit standen und dann hast du noch schnell Google gefunden und die haben 100 Millionen für bezahlt.
Gut, also das ist richtig, ja, natürlich war das auch immer im Team, ne? Wie gesagt, ich hatte auch wirklich tolle Leute, die für mich oder mit mir bei CFP gearbeitet haben und wir haben das hingekriegt, ja, es gab oft so die Situation, wo wir Unternehmen haben, die haben genauso viel Verlust wie Umsatz gemacht, aber die waren halt irgendwo wichtig positioniert. Bei Daily Deal war das so, dass im englischen Sprachjargon dieses ganze Segment, the Daily Deal, das ist eigentlich das Ding, ja. Also Tesafilm heißt ja auch Scotch Tape, weil Scotch das irgendwie und so macht. Also das und für Google war das irgendwie kein riesen Deal, ja. Also da einen neunstelligen Betrag dafür zu bezahlen, damit sie das sozusagen da abschalten können. Ja. Aber du musst halt darauf spekulieren, ne? Das ist so ein bisschen wie Pokerspielen oder ins Casino gehen, ne? Das ist wie wenn du in Wiesbaden oder Bad Homburg in die Spielbank gehst und du sagst, ich habe jetzt einen Koffer voll Geld dabei und ich gehe jetzt hardcore, ja, ich mache alles oder nichts.
Ich wollte gerade sagen, wenn wenige Tage vor Zahlungsunfähigkeit, dann hätten die auch sagen können, wir warten noch mal ein bisschen, dann kaufen wir uns den Rest aus der Insolvenzmasse.
Ja. Da war der geilste Deal dann zum Beispiel meine Alma Mater, die European Business School, ist ja eine Privatuniversität, ne? Und die hatte immer finanzielle Schwierigkeiten. Weil sie eine Privatuniversität ist. Die hat halt wenig staatliche Förderung gekriegt. Und die haben wir ja dann auch verkauft. Ne? Das war dann schon bei Axit. Ja.
An wen?
Aber wir hatten eigentlich nur wirklich 6 Wochen Zeit. Ne? Also das war wirklich hardcore. Und es hatte sich eine sehr interessante Gruppierung aus London dafür interessiert und auch Angebot abgegeben und Due Diligence gemacht, Global University Systems, backed by Goldman Sachs und so. Das war auch mein Favorit. Ja, da war also auch sehr viel Geld aus Israel und so involviert. Und die haben dann aber auf den allerletzten Meter so ein paar Fuck-Ups gemacht. Also die wollten dann die Immobilie nicht und so irgendeinen Kleinkram-Scheiß. Und dann haben wir es dann tatsächlich auf den letzten Metern an die SRH-Stiftung in Heidelberg verkauft. Das ist das ist eine Stiftung, die ist aus den Pensionskassen der evangelischen Kirchen hervorgegangen. Aha. Und ist aber heute ein Top-Player im Medizin- und universitären Bereich. Die haben also ganz viele Krankenhäuser und Kliniken und auch ganz viele Akademien.
Und mit denen können wir dann innerhalb von wenigen Tagen so einen Deal machen?
Nee, die waren der zweite halt, ne, in dem Bieterprozess, ja. Die haben halt, keine Ahnung, 1 Million weniger geboten, ja, Peanuts. Und am Freitag wollten wir eigentlich noch nach London fliegen und das notariell beurkunden, aber dann haben die da übers Wochenende rumgesponnen und dann haben wir gesagt, dann rufen wir da jetzt am Sonntag bei der SRH-Stiftung an und fragen, ob der Notar von denen am Montag cool ist. Und dann setzen wir uns halt in Zug nach Heidelberg.
Was redet man bei so einer Schule? Was ist das für ein Volumen ungefähr? So eine Schule?
Ja, das war nicht so viel. Das waren 20, 30 Millionen, ne? Aber es ist ein Top-Brand und der hat quasi das Portfolio von denen super ergänzt. Und ich finde das, was die jetzt aus der European Business School machen, wie die das weiterentwickelt haben. Ich war jetzt auch vor kurzem erst auf der 50-Jahres-Feier. Das ist sensationell. Also das ist ein super guter Shareholder und guter Hafen für die Geschichte.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Du hast ja in der Zeit auch extrem viele Gründerinnen oder Gründer kennengelernt. Welche Gründerpersönlichkeit würdest du sagen, im Nachhinein, der ist der oder die krasseste Person oder der beeindruckendste?
Das ist echt schwer zu sagen, ne? Weil also gibt immer wieder sehr viele krasse und verrückte und so, ne? Aber jemand, der wirklich mein Herz berührt hat, wenn ich das sagen darf, ist mein Großneffe, der Frederik Heigl, der fast so wie so ein Adoptivsohn für mich ist. Und der beschäftigt sich eigentlich, seitdem er Kleinkind ist übertrieben, aber Frühteenager ist, mit digitaler Nachlassverwaltung. Also was passiert, wenn jemand stirbt mit seiner ganzen IP, mit dem digitalen Nachlass? Ne? Ich meine, wie oft siehst du das auf Facebook, Personen, die gar nicht mehr leben, aber immer noch da ein Profil rumschwirrt oder auf Instagram oder noch krasser auf Tinder oder sonst wo.
Wie heißt die Firma von dem Frederik?
Userwill.
Okay.
Userwill.org.
Aber ist noch kein Unicorn und noch nicht irgendwie in der
Nee, ist noch ein Startup, aber das glaube ich, da glaube ich ganz fest dran, hat ein riesengigantisches Potenzial. Aha. Und wie er das macht, ist super. Und wie gesagt, ja, also vieles kommt so, ich glaube heutzutage tatsächlich aus dieser kindlichen Bewegung schon. Ne? Also bei so in unserer Age Range, da bist du vielleicht erst mit 25 gezündet oder so, ja. Weil du halt mit Schule und Studieren und diesem ganzen Scheiß so viel beschäftigt warst, was teilweise auch sinnlos ist, ja. Aber die Kids heutzutage, die blenden vieles davon weg und fokussieren sich auf ihre Geschichten. Ich sag jetzt mal, über den Daumen gepeilt schon vielleicht mit einem Alter von 15 oder früher 12 oder so, ja. Und das ist eigentlich ganz interessant, da mal reinzugucken, was da entsteht. Also bei diesen WizKids oder Indigo Childs und so, ja, was da kommt. Ja. Also auch gerade so im Startup. Und es ist oftmals ist es so auch aus einem Impetus heraus, ich will die Welt verbessern. Na, das ist gar nicht so, ich will jetzt Geld verdienen oder Millionär werden oder irgendeinen Unicorn bauen. Das interessiert die meisten da überhaupt gar nicht. Ja, weil die einfach ganz einfach leben und nicht so viel brauchen und so wie wir aber früher. Ja.
Bei dir hast du auch schon gesagt in einem Interview, das Ziel war damals in der Phase schon auch Millionär zu werden. Das war schon der Anspruch.
Ja, das hat mir einer an der Highschool in Amerika beigebracht. Ja. Der hat mir dann, ein Lehrer hat mir das gesagt. Der sagt, wenn du nicht mindestens Millionär bist, dann ist das scheiße. Ja. Dann brauchst du gar nicht mehr nach Amerika kommen, ja, weil das ist kacke. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, wer hat wahrscheinlich recht? Muss ich mir was einfallen lassen.
Ja. Aber hat dann ja relativ schnell geklappt, Gott sei Dank.
Ja, doch. Wobei das einem ja gar nicht so bewusst ist. Ne?
Du hast ja dann nicht nur die Vermittlung gemacht, sondern dann irgendwann auch selber investiert, also einen eigenen Fonds gegründet.
Genau.
Damals venturecapital.de, ich glaube heute WC oder VC.de.
Genau.
Da, sag mal, ein paar Hits aus dem Portfolio damals?
Ja, unter anderem waren wir bei ESL One investiert. Ja. Wir haben Brille 24 zum Beispiel mit hochgebracht, dann Essilor verkauft, halt solche Sachen. Ja. IntelliAd, Deutsche Post, so Geschichten. Webtrack, also ganz viele, viele Sachen. Ne. Aktuell haben wir auch im Portfolio ein paar interessante Firmen, zum Beispiel 123 Fahrschule, die größte Online-Fahrschule.
Ja, der Kollege war von...
Der Boris Poletzke, den habe ich tatsächlich auch bei dir gesehen.
Ja, also Boris ist schon eine Wahnsinnsnummer. War von ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, im Podcast, muss man
genau,
mal nachgucken.
Genau, da sind wir zusammen mit Ströer, mit Media Ventures, sind wir da Cornerstone-Investor und da denken wir auch, dass das also großes Potenzial hat. Unicorn-Potenzial wird noch ein bisschen dauern, aber das muss man halt einfach geduldig sein. Unser Venture-Fund ist ein Evergreen-Fund, das heißt, er hat keine Laufzeit.
Ist dein eigenes Geld drin?
Auch, also so 15-20% ist mein eigenes Geld, aber der Rest kommt so von 100 Co-Investoren.
Ah, wie groß ist der Fonds?
Der Fonds, die Einzahlung war so irgendwie knapp 40 Millionen Euro ungefähr.
Okay, das ist ja dann vergleichsweise kleiner Fonds, was in Deutschland gerade so ein Fonds aufgesetzt
wird. Genau. Ganz klein eigentlich, ja, aber wir haben echt coole Sachen, ja.
Und gibt es irgendwie so ein, zwei Erfahrungen, die du weitergeben kannst aus der Zeit, also wenn man so viel verhandelt hat? Ich meine, es gibt ja, wenn man irgendwie guckt, Verhandlungsbücher noch und nöcher und das Harvard-Konzept wie Verhandlungshinweise und so, aber irgendwas, was du immer beherzigst, was du sagst, irgendwie, wenn du dir jemanden neu einstellst, es geht ja immer um Deals machen in dem Leben. Und in den meisten Leben kommt es ja aber zuvor nicht so oft wie bei dir. Was hast du da so mitzugeben?
Also das Buch, was ich von Harvard empfehlen würde, heißt Negotiating with the Devil. Das ist von so einem Harvard-Professor geschrieben, der ist echt geil. Da habe ich auch mal ein Seminar tatsächlich gemacht bei dem.
Aha.
Und es lohnt sich echt, das Ding zu lesen, das hat es in sich. Aber grundsätzlich ist es so, man muss halt bei jeder Verhandlung wissen eigentlich, was man will, wo man hin will, ne? Und wo, sag ich mal, das Minimumziel ist und das Maximumziel und dann sehr viel halt Dreaming und dran glauben und alternative Wege gehen. Das war so immer das Konzept, ne? Nicht, keine Ahnung, wenn jetzt die Käufer typischerweise in den USA sitzen oder Private Equity Fonds sind, nicht nur die ansprechen, sondern out of the box halt in komplett andere Richtungen denken. Ne?
Aber wie reißt man so potenzielle Käufer auf? Ich meine, das ist ja gar nicht so einfach. Da sind ja Firmen, die haben ja Prozesse, bis man dann da irgendwie so eine Firma da unterbringt.
Ach so. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ja. Es ist immer wieder halt Party machen und einfach mit den Leuten quatschen, Spaß haben.
Wo haben deine Party stattgefunden?
Auf Ibiza? Überall, ja, auf der ganzen Welt.
Ja? Also das heißt, du hast dann da irgendwie einfach DJs eingeladen, Leute eingeladen?
Alles, ja.
Und dann auch da...
Ich hatte ein ganzes Party-Team, ja. Denn zum Schluss hatte ich ein Penthouse im Westhafen in Frankfurt. Da habe ich gar nicht gewohnt. Da fanden nur Partys statt. Also 6 Jahre lang nonstop, ja. Bis die Nachbarn mich so bei der Polizei angezeigt haben, Silvester irgendwelche Autos als Kollateralschaden mit Raketen abgefackelt wurden. Dann musste ich ausziehen. Also da ging nichts mehr, habe ich es verkauft, ja.
Aber ansonsten also wirklich so, dass das Szenario, wie man sich so vorstellen kann, also irgendwo jetzt auch in Mallorca, Ibiza, Leute eingeladen, Club, Yacht, so die ganze Nummer?
Ja, nicht so posch, also nicht so so super High-End, man braucht gar nicht so viel Ressourcen dafür. Es muss halt einfach nur ehrlich und cool sein. Ja? Du mietest halt irgendeine geile Location in Berlin, zum Beispiel den Trust Club vom Cookie und machst die Trust Party und machst irgendein lustiges Konzept und irgendwie drei Blondinen als DJ und geilen Bölkstoff und coole Leute und lädst einfach coole Leute ein und dann läuft es schon. Ne?
Okay.
Also das war einfach immer eine coole, ehrliche Nummer. Ja.
Aber ich meine, erstaunlich, wenn das so funktioniert, dass dann die großen Banken und so das nicht auch können. Ne?
Ja, guck dir die Leute an, die das da machen. Ja.
Okay. Du meinst, sie haben nicht so das Talent zum Party machen?
Ja, oder die dürfen es nicht, ja.
Aber bei dir war es dann trotzdem irgendwann so, dass du, glaube ich, eine Reise gemacht hast in die Anden.
Ja.
Und dann kann man das nachlesen, du hast es schon mal hier und da erzählt. Als du dann vom Berg wieder runterkamst, warst du ein anderer Mensch.
Das stimmt, ja. Also die Story ist eigentlich die, dass mich jemand eingeladen hat nach Ibiza, so für eine Woche. Und ich habe da den Kalender geguckt und dachte, ah ja, okay, das sind die Club-Openings, ne? So Sven Feht und Ding, DC10 und alles, dachte ich, ah ja, okay, passt voll gut rein ins Programm und bin dann hin. Aber dann bin ich in irgendeiner Finca in den Bergen gelandet mit irgendwelchen Schamanen und man durfte keinen Alkohol mehr trinken und nur sich vegan ernähren da die ganze Woche und hat dann da irgendwelche Kräuterpflanzen verabreicht gekriegt, so ging das los. Ja. Und das war echt life-changing. Ne? Und dann habe ich einen Kumpel getroffen auf dem Charity-Golf-Turnier in Zürich, der hatte so eine ähnliche Erfahrung, den habe ich gar nicht mehr wiedererkannt, weil der sah vorher auch ganz anders aus. Ja, also der, ja, genau, und der hat dann gemeint, ja, er düst da nach Peru übernächste Woche, ob ich da Lust hätte, 2 Wochen mitzukommen und so, und er zeigt mir da was. Und dann bin ich da halt auch mit. Ja, und dann so ging das dann halt eine Zeit lang. Habe ich dann halt so ein paar Trips gemacht, also physisch und also psychedelisch. Ja,
so Selbstfindung am Ende.
Genau. Ne? Also im Endeffekt, in den guten alten Hippie-Zeiten, was haben die alle LSD genommen, ne? Und heute heißt es halt Ayahuasca oder San Pedro oder so Sachen, ne? Genau. Ne? Ich kannte das vorher gar nicht, weil ich habe ehrlich gesagt da immer nur ziemlich viel gesoffen und geraucht und so halt Spaß gehabt, ja. Aber das waren dann echt so mind-opening Erlebnisse. Ja.
Man muss sich vorstellen, eine Anekdote vielleicht, bevor Sie vergessen, es gibt auch einen von der Business Punk, also der Wirtschaftszeitschrift, einen Cover von dir, wo du im Darth Vader-Kostüm auf dem Cover dieser Zeitschrift drauf bist. Also spätestens das hat dann so ein bisschen deine Legende zementiert, weil er sagt, okay, das gibt's doch gar nicht, der Typ ist verrückt.
Das stimmt, ja. Aber ich hatte ein blaues Laserschwert, ja. Also so von den Jedi-Rittern, das hat eigentlich nicht zusammengepasst. Ja. Aber
du hast also auch eine Marke wirklich bewusst aufgebaut als der Crazy Andy. So ein bisschen.
Ja, klar. Ja, so ein bisschen durchgeknallt war ich dann schon immer, ne? Wobei mich die Sachen quasi da halt in Peru und so schon ein bisschen umstrukturiert haben und geerdet haben. Ne?
Und dann hast du für dich entschieden, ich höre jetzt auf mit dem ganzen Kram.
Ja, also aufhören, also man wirft ja Sachen dann einfach so weg oder so. Aufhören ist immer so leicht dahergeredet, aber man orientiert sich halt um, ne? Und für mich war das halt so, das eine, ich wollte dann so ein bisschen sesshafter werden und eine Familie haben und Kinder und heiraten und so, ne? Das ist das eine. Und das andere ist halt auch vielleicht mal selbst ein Unternehmen aufbauen, ne? Nicht jetzt beraten, Gründer beraten oder als VC.
Aber wirtschaftlich Investor. Warst du dann damals schon unabhängig. Ich meine, wir haben ja gerade über Summen gesprochen, jetzt hast du gesagt, 600 Millionen, okay, sind es nicht ganz, die da rumgekommen sind, und du hast ja auch 40 Mitarbeiter gehabt. Das ist ja auch, sagen wir mal, kriegt man schon bezahlt mit dem Geld. Aber man kann sich ja vorstellen, was da schon für ein Volumen bei dir auf dem Konto war. Da hätte man jetzt ja sagen können, Unternehmen bauen, das spare ich mir jetzt, mache ich hier weiter erstmal, weiß nicht, irgendwelche Ayurveda- oder Ayahuasca-Kuren.
Na gut, die Whisky-Geschichte hier mit St. Kilian entstand natürlich auch so ein bisschen aus einem Hobby heraus. Ne? Also ich war immer schon seit meiner Zeit, wo ich in London damals stationiert war, Whisky-affin. Ne? Also ich bin dann immer mit den Kumpels nach Schottland geflogen und schon in Whisky-Distillerien gegangen und habe dann angefangen, auch Whiskys, also Single Malts zu sammeln. Und das war wie so ein Hobby für mich, ne? Also so wie andere halt Briefmarken sammeln oder Autos oder irgend sowas haben, hatte ich halt das mit dem Whisky, ja. Und als dann irgendwie halt sich die Gelegenheit ergab, vielleicht eine eigene Whisky-Distillerie aufzubauen, so mal hat man sich das halt dann zusammengesponnen. Und dann war halt die Frage, macht man das jetzt so irgendwie klein, homöopathisch, tatsächlich so hobbymäßig, oder macht man da halt was Richtiges draus, ne? Was Großes, was Industrielles.
Aber es ist schon ein krasser Wendepunkt in deinem Leben. Also ich meine, das kam dann alles so ein bisschen durch Zufall zusammen. Also auf der einen Seite diese lebensverändernden Überlegungen scheinbar in den Bergen und in dieser Phase Ibiza und Co. Und dann offensichtlich die Chance, so eine Distillerie zu gründen, kann man auch nachlesen, ist ja hier in Rüdenau, also deinem Heimatdorf, konnte man eine alte Modefabrik kaufen oder du wurdest gefragt, ob du nicht irgendwie helfen kannst. Also das kam da irgendwie zusammen. Und dann hast du doch deine CFP, hattest du dann schon wegverkauft. Also war das auch schon dann, oder hast du die bewusst verkauft und weggegeben?
Nee, es war ja eine Fusion, ne? Ich hatte die quasi mit Axit fusioniert. Ja.
Aber auch schon, weil du was Neues machen wolltest oder weil das einfach ein guter Deal war?
Nee, auch schon mit dem Gedanken, mich zu diversifizieren, ne? Also irgendwo nicht das eine komplett aufzugeben, aber schon auch was Neues anzufangen, ne? Aha. Und das mit dem Whisky war halt, das war einfach eine riesengeile Marktlücke hier in Deutschland.
Aber das hast du schon auch als Marktlücke gesehen? Das war jetzt
total.
Nicht,
also es ist kein Hobby oder so, ne? Also wenn du da irgendwie achtstelligen Millionenbetrag investierst, Equity und so ein Ding hier hochziehst wie St. Kilian, was vielleicht später mal im Schnapsbereich gibt's Jägermeister oder so, ne? Also das ist so die Richtung, in die wir da, sag ich mal, langfristig gehen wollen, ja, und was wir erreichen wollen, das musst du dir schon gut vorher überlegen, ne? Weil du kannst natürlich dann mit 50 sagen, ich genieße jetzt die Früchte des Lebens und mach nur noch Familie und ein bisschen halt Tour durch die Welt, oder du machst halt nochmal so eine Geschichte auch, ja.
Wie alt warst du dann, als du dann mit St. Kilian angefangen hast?
Das war 2012, also das war
schon jetzt ein bisschen über 10 Jahre.
Zehn Jahre, ja, genau. Das war also von der Idee, ne, und der Implementierung des Unternehmens, ne. Dann kamen 4 Jahre Aufbauarbeit bis 2016, dann ging die Produktion los 2016, bis du dann den ersten Whisky hast. Whisky muss mindestens 3 Jahre im Fass reifen, bevor du es Whisky nennen kannst, war dann schon 2019, ja, also Mai 2019. Haben wir den First Kilian rausgebracht, den ersten Whisky. Und dann war so gefühlt 1-2 Jahre, ging's richtig cool bergauf. Und dann kam schon Corona, ne? Also diese Riesenzäsur, ganze Welt irgendwie im Rundown.
Aber lass uns einmal kurz die Anfangsphase beleuchten, weil da gibt es auch ganz witzige Anekdoten. Also du warst häufig in Irland?
Genau. Ich stoße jetzt mal mit dir an, ja, genau. Ein Gläschen Whisky, wenn wir jetzt schon bei der Whisky-Nummer sind. Ja. Du, genau. Du hast den milden im Glas, ich den torfigen, gell.
Okay. Also du warst häufig in Irland und hast da David Hayes, heißt der, glaube ich?
David Hines.
David Hines, einen irischen Whisky-Meister Brauer, so stelle ich mir das vor, kennengelernt und darüber kennengelernt, dass du ihm gerne ein Fass abkaufen wolltest. Also man ist dann in so eine Distillerie gegangen und normalerweise kaufen sich die Menschen da irgendwie eine Flasche oder so. Und
genau.
Du hast aber gesagt, nee, ich gehe hier nicht weg, bevor ich nicht ein ganzes Fass kaufen kann.
Also damals war das so, dass halt jeder sich eine Flasche oder 3 Flaschen gekauft hat. Ne? 3 Flaschen, weil eine trinkst du, die machst du auf, trinkst du. Eine, die sammelst du, also die geht dann in deine Sammlung, und die 3. Flasche, die verkaufst du dann, wenn die 3. Flasche im Wert so gestiegen ist, dass sie den Kauf von den gesamten 3 Flaschen refinanziert. Ne? So baust du eine Sammlung auf. Und ich hatte dann halt schon eine Sammlung von, was weiß ich, 2000 Whiskyflaschen, und irgendwie hatte ich mich dann schon ein bisschen gelangweilt und auch gedacht, naja, das ist ja toll, wenn du eine Flasche Whisky für 200 Euro gekauft hast und jetzt ist sie 1500 Euro wert. Da wird sich natürlich schon jemand freuen, aber wenn du ein Profi-Investor bist, musst du ja irgendwie eine Skalierung reinbringen. Du willst ja auch viel mehr investieren. Also hatte ich mich dafür interessiert, dass man sich vielleicht auch ein Fass oder Fässer kauft, ne?
Also weil du hast sozusagen als Investment-Professional bei dem Whisky-Besuch sofort deine Brille aufgehabt, der Zahlen des Investments, und gemerkt, okay, hier ist ja eigentlich eine Asset-Klasse, die hat ja, enorme Wertzuwächse.
Jedes Jahr im Schnitt 10%. Ne? Also kannst du den schottischen Whisky-Investment-Index dir angucken, über die letzten 40, 50 Jahre im Schnitt jedes Jahr über 10% gestiegen. Ne? Also da ist jetzt Inflation kein Thema. Ne? Okay. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, aus so einem Fass, aus einem großen Fass, da kriegst du 300, 400 Flaschen raus, ist ja besser, wie wenn du nur eine Flasche kaufst. Ja? Und dann habe ich mich dafür halt interessiert, was kostet so ein Fass. Und das war wahnsinnig schwierig, also Fässer zu kaufen von Whisky-Distillerien. Da habe ich mir also versucht, die zu überreden und die, nee, nur beim Jubiläum oder bei der Gründung oder wenn du Prinz Charles bist oder Barack Obama oder dann kriegst du so ein Fass. Ne? Aber, ja, war ich schon frustriert. Und dann war ich in Kilbeggan, das ist so außerhalb von Dublin, die älteste Whisky-Distillerie der Welt. Da wollte ich unbedingt. Da habe ich gesagt, das ist mein erstes Fass. Ne? Da gehe ich nicht weg, bis ich ein Fass habe. Und dann haben die da halt wieder da so ein Theater gemacht. Und dann wollte ich einen Geschäftsführer sprechen. Und das war dann der David Heinz. Ne? Und der kam aber dann erst am nächsten Tag. Der war an dem Tag gar nicht da. Da bin ich wieder von Dublin da rausgefahren, eine Stunde. Den getroffen, na, Mr. Heinz. Und ja, wie ich denn überhaupt auf die Idee komme, dass man da ein Fass kaufen könnte, sage ich, ja, ich habe hier Fässer gesehen. Tatsächlich, ne, von Queen Elizabeth und Ahern, irgend so ein irischer Ministerpräsident. Und ja, aber das ist ja alles Marketing, das haben wir denen geschenkt. Da sage ich, ich bezahle für das Fass, kein Problem. Das heißt, er hat noch nie ein Fass verkauft, seinem ganzen Leben. Da müssen wir erstmal in die Buchhaltung gehen und das kalkulieren. Da haben wir 2 Tage rumkalkuliert und dann habe ich mein Fass gekriegt.
Für wie viel?
Ach, das waren damals noch nicht mal 3.000 Euro oder so.
Ach okay, also für ein 3.000 Euro Investment hast du
da... Für ein großes Fass war echt guter Preis.
Aber hast du dann so lange da gesessen in der Hoffnung, dass das aus diesen 3.000 Euro könnten dann in ein paar Jahren vielleicht 30.000 werden? Aber es ist ja für dich, sag ich mal, jetzt in deiner Welt war das doch wenig Geld.
Ja, ja, klar, aber mein Gedanke war, wie wäre es denn, wenn man da statt einem Fass 100 oder so haben könnte? Und dann habe ich halt weitergesucht und gesucht, wer könnte mir denn mehr Fässer verkaufen? Schwierig. Und dann war ich hier im Seehotel in Niedernberg, da war ein toller Barkeeper, war so eine Whiskybar. Und da sagt er, du, ich habe hier einen schwedischen Whisky, ja. Wir haben einen Koch unten in der Küche, der kommt aus Schweden, der kocht da für uns und der hat einen schwedischen Whisky mitgebracht, Magmyra. Da habe ich den Flasche, okay. Und da sagt er, da kann man sich auch Fässer kaufen. Also bin ich dann am Wochenende nach Schweden geflogen, nach Stockholm und mit dem Auto hochgefahren nach Gävle. Und da bei Magmyra rein und hat gesagt, okay, wie sieht denn das aus? Kann man sich hier Fässer kaufen? Da haben die gesagt, so viel du willst. Ja. Das war dann eine neue Erfahrung.
Weil hast du da mitgenommen?
Die hatten diese 30-Liter Fässer und deren Geschäftsmodell basierte darauf, dass die quasi Fässer verkaufen an schwedische Kunden. Und die hatten zu dem Zeitpunkt schon 15.000 Fässer verkauft.
Was hast du da dann mitgenommen an Fässern?
Ja, ich habe dann 10 Fässer verkauft, so von jedem gekauft, erstmal so von jedem eins. Ne?
Also auch so für so 3.000 Euro oder sowas?
Ja, ja, genau. Also die waren dann relativ gesehen viel teurer, aber mir war es das wert. Und es war ein guter Whisky und ich fand halt das Businessmodell fand ich total geil. Ne? Dass jeder sein eigenes Fass haben kann und seinen eigenen Whisky. Und das hat mich dann so auch ein bisschen inspiriert und motiviert. Ne? Und als ich dann später St. Kilian gegründet habe, habe ich gesagt, okay, das müssen wir auch ins Geschäftsmodell einbauen. Ne? Also nicht nur Flaschen verkaufen, sondern jeder kann auch sein eigenes Fass Whisky haben. Ne?
Und die St. Kilian-Idee ist wirklich, also die Marke klingt ja jetzt irisch oder irgendwie angelsächsisch, aber es ist einfach, glaube ich, ein Heiliger gewesen oder ein Bischof gewesen, der von der Insel hier in die Gegend gekommen ist oder so, ne?
Nee, also du musst wissen, dass das hier eine Region war, die war extrem heidnisch
und
barbarisch. Ja. Franken, ja, also so Franken, Odenwald, Spessart, also das war, alles war christianisiert, ne? Irland war christianisiert, ja, und so, da waren ja schon die Mönche. Und aber hier diese Gegend, ja, also die war fürchterlich, ja, das war wild, ja. Und der Papst in Rom, der hatte also damals, war so im 8. Jahrhundert nach Christus, dieses Problem, dass er diese Gegend christianisieren wollte. Und dafür gab es quasi nur irische Mönche, weil die halt Kamikaze waren. Und dann hat er immer so Bataillons von irischen Mönchen hier reingeschickt. Die sind aber alle gekreuzigt worden, auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Also die haben die alle platt gemacht. Bis dann der Kilian und seine Kumpels Colonnade und Totnan kamen und die hatten was dabei, das war die Geheimwaffe, das war das Aqua Vitae, also das Wasser des Lebens. Und zwar wussten diese irischen Mönche in ihren Klöstern, die wussten schon, wie man quasi aus Gerste, also aus Malz, quasi Whisky-Destillat herstellt. Ne? Aqua Vitae, Whisky, das ist quasi dasselbe, ja. Und die sind dann nach Rom und haben dann eine Bulle vom Papst gekriegt und sagt, okay, wir gehen nach Würzburg ins Frankenland und wir christianisieren die Typen. Und dann kamen die halt an den Hof von dem König Gosbert und seiner Königin Gailana Und er sagt, ja, schon wieder so irgendwelche Typen da aus Irland, die uns christianisieren wollen. Mach mal einen Scheiterhaufen an, wir machen ein bisschen Party jetzt, ein schönes Fressen. Und dann verbrennen wir die, ja, so als Show-Effekt. Ja. Und dann haben die gesagt, stopp, stopp, warte mal, wir haben was dabei hier, das Aqua Vitae. Probier das doch mal, ja. Und dann die Einzige, die das probieren wollte, war die Gailana, also die Frau vom König Gosbert.
Ja, okay.
Und die war eigentlich immer bekannt dafür, dass die sehr griesgrämig war und so ein bisschen verbissen und nicht so locker. Und dann hat die das Aqua Vitae getrunken und auf einmal so ein paar Minuten später, 10 Minuten später, ist die ganz locker geworden, hat dann angefangen zu tanzen, so Tänze vollführt und alles.
Wo hast du diese Geschichte?
War ganz lieb. Ja, aus Würzburg kommt die, vom Bistum Würzburg. Ja. Das ist alles christlich überliefert. Ja.
Und dann hast du den Namen, der hat dich inspiriert von diesem...
Genau, die sind dann hier rum, die haben, also die wurden beste Freunde, Kilian Kolonat und Totnan mit dem König Gosbert, und der hat gesagt, ihr könnt hier so viel christianisieren, wie ihr wollt, Hauptsache ihr braut viel Aqua Vitae und gibt uns das zum Saufen. Und dann sind die hier rum, ne? Und die waren halt auch hier in der Gegend, in Amorbach, hier in Michelstadt, überall da im Odenwald, und haben das ja halt alles durchchristianisiert. So, und das waren ja irische Mönche. Die haben quasi das Aqua Vitae ins Frankenland gebracht, zusammen mit dem Christentum. Und dann 1000 Jahre später kommt ein irischer Master Distiller, der David F. Hines, ja, aus Dublin.
Dein alter Freund, mit dem das
Fass ja, gekommen, der erfolgreichste Master Distiller aller Zeiten, den es jemals in Irland gegeben hat, und erklärt uns, wie man hier eine geile Whisky-Distillerie baut und Whisky produziert.
Und das, dann musste jetzt auch St. Kilian heißen.
Da musste St. Kilian heißen, ja.
Und wie ging es denn los? Also, du hast diesen Typen dazu bekommen mit dem irischen Know-how. Es gab diese ehemalige Modefabrik, die hier sozusagen stand durch Zufall, die hast du dann gekauft.
Ja.
Ich nehme an, jetzt nicht viel Geld, das war ja, also hier alles ein bisschen runtergekommen.
Das ganze Zeug hier hat 1 Million gekostet, das war überschaubar.
Und dann hast du irgendwie 8-stellig investiert aus eigenem Geld, also wir reden
genau.
10, 20, 30 Millionen sowas?
Ja, sowas, ja.
Und dann ging es los, mit, dass ihr einfach hier gebraut habt sozusagen oder produziert habt.
Ja, wir mussten, der David wusste, wie man das alles hier aufbaut, und hatte natürlich die ganzen Kontakte zu den Equipment Manufacturers. Ne? Du hast ja zum Beispiel unsere zwei Kupfer-Pot-Stills gesehen, ne, von Forsyth. Die haben normalerweise eine Lieferzeit von 8 bis 9 Jahren. Das ist so, wie wenn du dir 10 Ferraris bestellst. Ja? Die kriegst du nicht von heute auf morgen, und wenn du keine Kontakte hast, kriegst du gar nicht. Und durch den David haben wir das alles in 2 Jahren gekriegt, ja. Weil der halt 40 Jahre Geschäftspartner war von diesen ganzen Top-Herstellern. Ja. Und er wusste natürlich auch, wie man eine Distille zusammenbaut. Denn er hatte ja für den John Teeling, also die Teeling-Familie in Dublin, das ganze Whisky-Imperium mit aufgebaut. Und der David ist ein Ingenieur, hat in Dublin Ingenieurwesen studiert, Harvard MBA, allerfrühester Frühzeit, und super intelligenter Typ. Und der hat mir gesagt, du pass auf, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang für den John Teeling gearbeitet, auch ein Ex-Investmentbanker, und dem das da hochgezogen. Wenn ich euch Deutschen hier, also dir eine Whisky-Distillerie baue, dann gibt's eine Voraussetzung. Ich will alles, was ich in den 40 Jahren gesehen, gelernt habe, hier implementieren. Und das wird sehr viel Geld kosten, ne? Weil das ist jetzt keine Standard-Distille, sondern das ist halt ultra-high End Quality, und ich will quasi nochmal als Retirement-Projekt mich hier selbst verwirklichen, als David Hines. Ja. Und ja, wir hatten da, ich habe hier so ein Lagerfeuer und einen Whisky-Club, und dann hatten wir so ein Tasting mit 20 Whisky-Freunde Rüdenau-Fans und so, und wir haben uns dann echt komplett zugetrönt. Der David hat halt da Granaten an Whiskys präsentiert, 20, 30, 40 Jahre alte Whiskys. Und die meisten sind so nach dem 15., 20. Whisky komplett ausgestiegen. Zum Schluss war nur noch der David und ich, und irgendwann bin ich in Unmacht gefallen, und ich bin dann früh so im Morgengrauen an meinem verglühten Lagerfeuer aufgewacht, und keiner war mehr da und der David war auch weg. Und dann habe ich meinen Onkel gefragt, wo ist denn der David Hines? Da sagt er, der ist so irgendwie um 9 Uhr mit dem Auto losgefahren nach Frankfurt und weggeflogen. Sag ich, der hatte mindestens 3 Promille, ja. Oder 4, ja, Gefühl. Ja, aber egal, der verträgt das halt, ne? Und 2 Wochen später, ich konnte mich an eigentlich nichts mehr erinnern, sondern nur, es war ein geiler Abend, und die Whisky-Club-Leute waren alle geflasht und super, sowas haben sie noch nie erlebt, solche Whiskys, so ein Master-Distiller. Und dann 2 Wochen später ruft mich meine Assistentin an, die Doris, und sagte, du hast was bestellt in Schottland. Da sag ich, wie, nee, was denn? Ja, keine Ahnung, da kommen hier kommen lauter Rechnungen rein. Sag ich, was denn zum Beispiel? Ja, Anzahlung für 2 Kupferpotstills, 2x 480.000 Pfund. Dann sage ich, und was sonst noch? Sie so mit dem Taschenrechner, klack, 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 wir haben schon 2,5 Millionen Euro auf der Uhr. Und dann sage ich ja, und wer hat den ganzen Mist bestellt? Und dann sagte ein David F. Heinz. Und dann sage ich, welche Firma denn? Tümmler GmbH, sage ich, gibt's doch gar nicht. Sagst du, nee, hast du da eine gegründet? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, sehr seltsam. Ja, ich konnte mich aber an nichts mehr erinnern. So ein bisschen hat es mir gedämmert und dann habe ich den ganzen Tag den David versucht zu erreichen und dann abends rief er mich endlich zurück. Ich wollte ihn fragen, was ist denn da los? Was ist das für eine Scheiße hier? Ja. Und dann sagt er, Andy, ich habe es genau so gemacht, wie wir es am Lagerfeuer besprochen haben im Morgengrauen. Ja. Ich bin gar nicht mehr nach Dublin zurückgeflogen. Ich habe einen Flug umgebucht, bin direkt hoch nach Edinburgh. Hab die ganzen Equipment Orders geplaced und die ganze Distille bestellt, das ist alles am Laufen und wir bauen die größte Whisky, Single Malt Whisky Distillerie in Kontinentaleuropa. Yeho, ja, alles total geil, ja. Und ich so, ja, was kostet mich der ganze Spaß? Ja, er hat keinen Businessplan gemacht bis jetzt, ja. Das müssten wir noch nachholen, ja.
Wenn man sich jetzt so ein bisschen hier umschaut, dann gibt es bei euch eine Statistik, die hängt hier im Werk und da steht, dass ihr einen Output habt, jährlich aktuell, von so 2.500 Fässern. Wenn man jetzt überlegt, dann Retail Value von so einem Fass ist was, 10.000?
Ja, 10 oder wenn es länger gereift ist, vielleicht sogar 20.000, ja.
Also deswegen mehr als das Fass, was du damals kaufen wolltest, weil es weil die Marke hochwertiger ist.
Ja, wenn du das halt dann in Flaschen abfüllst und so und dann in Flaschen umrechnest, der Retail Value ist natürlich relativ höher, ne?
Also das heißt, hier, wir reden dann schon über eine Jahreswerterzeugung, die dann da stattfindet im Bereich von, kann man ja leicht ausrechnen, sagen wir mal 10.000 mal 2.500, da sind wir bei was? Irgendwie 50, 60 Millionen.
Ja, kann sein, ja. Also die Richtung geht's. Also das St. Kilian ist definitiv ein Unternehmen, was früher oder später ein Unicorn wird, ne? Also um es jetzt im Tech-Jargon auszudrücken.
Unicorn, weil Umsatz oder weil, was ist der Stärketreiber, der Verkauf der Flaschen oder der
Wertzuwachs? Also das eine ist natürlich der Brand, ne? Also St. Kilian seit 2019 haben wir über 200 Doppelgold-Medaillen gewonnen. Also wir nehmen regelmäßig an allen internationalen wichtigen Wettbewerben teil, ne? Also nicht nur Bundesliga, sondern Europe League, Champions League, Global League und sind da wahnsinnig erfolgreich. Also wir sind da schon sehr bekannt und haben halt sehr viele Auszeichnungen, hohen Qualitätslevel. Und das ist natürlich für den Brand wahnsinnig wichtig. Das Zweite ist, du hast ein operatives Unternehmen, genau, das muss halt Umsatz machen, Flaschen verkaufen, Fässer verkaufen, Besucher hierher bringen und da sind wir noch relativ early stage, ja, also wir haben im Moment sind wir eigentlich nur in Deutschland, bisschen Österreich und Schweiz distribuiert, wir haben letztes Jahr so gut 200.000 Flaschen verkauft und hatten so 20.000 Besucher.
200.000 Flaschen.
Genau, ja. Und haben vielleicht so 10.000 Fassbesitzer, 1.000 Fassbesitzer, ja, also es ist noch ein bisschen Early Stage, ja, aber.
Aber der Wert, der jetzt da an diesem NATO-Gelände hier im Hunsrück, nee, was ist im
genau, Odenwald, der ist auf jeden Fall schon gut neunstellig, ja. Also
der jetzt ist jetzt
auch
schon neunstellig.
Ja, genau. Also das muss ja auch versichert werden, die ganze Ware. Und mit der Versicherung machst du dann so eine Exercise, was passiert im Fall der Fälle. Und auch eine Inventur und Due Diligence und so. Und das da ist der eigentliche Wert.
Ne? Du hast einen Lagerort gesucht, das ist ja auch schon wieder eine Geschichte in sich. Das heißt, du bist hier, wo kann ich denn jetzt das ganze Zeug lagern? Und hier bei dir auf dieser ehemaligen Modefabrik ist nicht genug Platz. Und dann hast du gesagt, Mensch, da ist ja so ein NATO-Stützpunkt gewesen, da können wir mal anklopfen.
Genau, da gab es 120 Betonbunker, also große Betonbunker, wo also früher Munition und so Sachen gelagert wurde. Und das ist aber schon seit ewigen Zeiten halt stillgelegt. Und das hat A, optimale Lagerbedingungen für den Whisky und B, passen da so 50, 60, 70.000 Whiskyfässer rein. Ne?
Und da sind jetzt schon einige da?
Genau, also da sind wir gut dabei. Ja? Das munitionieren wir jetzt sozusagen auf. Nur nicht mit Schießpatronen oder Pershing-Raketen, sondern halt mit Whisky. Ja?
Aber das sind dann deine eigenen zum Teil und zum Teil welche von Kunden, die bei dir Whisky einlagern?
Überwiegend die eigenen, aber die Kundenfässer, wie gesagt, also es gibt auch so ungefähr 1.000 1000 schon Kundenfässer. Ne?
Und das ist dann nochmal eine separate Firma, diese Whisky Bunker?
Nee, die Whisky Bunker, das ist ein anderes Konzept. Das ist jetzt eigentlich so das zweite Konzept. Ne? Das eine ist ja, du verkaufst als Unternehmen Whiskyflaschen oder Fässer oder hast hier Besucher und machst damit quasi Umsatz oder Business. Das ist das eine. Das operative Geschäft. Das andere ist ja, ich bin ja Investmentbanker und ich investiere ja selbst in Whisky. Aber ein gutes Konzept ist immer, wenn du andere auch mitmachen lässt oder mitpartizipieren lässt. Und das ist jetzt sozusagen die nächste Stufe, ne? Dass du zum Beispiel 500-600 Whiskyfässer in einen Bunker packst und sagst, das ist jetzt ein Investment und da kann jeder einzahlen.
Ja, und dann kaufst du Whisky ein.
Genau, man kann sagen, ich will jetzt 10.000 oder 50 oder 100.000 Euro investieren und dann bin ich da Teilhaber halt von so einem ganzen Whisky.
Also am Ende wie ein Venture Capital Fonds, nur halt nicht in Startups, sondern in Whisky.
Genau.
Wählst dann aber auch Whisky aus, nicht nur deinen eigenen, sondern aus verschiedensten Bereichen.
Also überwiegend den eigenen erstmal, aber wenn der nicht reicht, ja, wenn das Konzept zu groß wird, könnte man quasi auch noch Whisky von anderen Destillerien dazu nehmen. Und die dritte Stufe ist, da hatte ich jetzt auch die allererste Präsentation war hier im Industrieclub. Die zweite Präsentation war im Steigenberger Hotel in Frankfurt beim Investment-Punk Gerald Hörhan. Ich weiß nicht,
ein Autor aus Österreich, ja genau.
Ja, verrückter Typ, den könntest du auch mal interviewen. Ja. Cooler Typ, auf jeden Fall. Und der hatte halt mit seinen ganzen Krypto-Investoren da so eine Konferenz, da habe ich das mal präsentiert. Und jetzt demnächst bin ich im Airport Club in Frankfurt wieder mit der Nummer. Die Idee ist eigentlich, eine Whisky-Währung zu machen, also eine Cryptocurrency, die aber so wie Fort Knox nicht mit Gold hinterlegt ist, sondern mit Whisky hinterlegt ist. Also die 100% asset-backed ist, mit einer jährlichen quasi garantierten Wertsteigerung, ne? Und wo du also quasi keine Downside hast, sondern immer eigentlich eine konstante Entwicklung, aber jede Menge Upside.
Ja. Aber wie viel bei Whisky ist denn am Ende das Produkt selber und wie viel ist die Marke? Ich meine, das Produkt, was da lagert, ist ja nichts wert, wenn man jetzt sagen würde, die Marke ist schlecht und man würde dir nachweisen, dass du da, weiß ich, überall reingepipit hast, dann wäre das ja sofort irgendwie.
Genau, du musst halt eine mega geile Marke haben.
Das ist schon Teil des Modells. Also ohne die Marke läuft gar nichts.
Nee, ohne die Marke läuft nichts, aber wir sind aktuell tatsächlich, was die Runrate von den Awards angeht, eine der Top 10 Whisky-Distillerien in der Welt.
Und diese Awards erzeugen am Ende dann die Marke, sagst du?
Genau, also das ist jetzt, war zum Beispiel kürzlich waren die World Whisky Awards in London. Das ist so halt wie die globale Champions League, ja, und da haben wir mit unseren Whiskys 11 Goldmedaillen gekriegt. Das ist sensationell. Also das ist, und jetzt sind wir wieder eingeladen, gab wieder woanders halt Awards, wo die gesagt haben, ihr müsst anreisen 3 Tage, weil es ist unglaublich, habt alles abgeräumt. Ja, also wir sind, was die Qualität angeht und das Standing, sind wir echt super. Ja, und
beim OMR Festival am 7. und 8. Mai wird es erstmals an beiden Tagen ganztägig Masterclasses geben zu TikTok von TikTok. Also einen eigenen Masterclass-Track, den TikTok komplett durchkuratiert. Zum Beispiel Full-Funnel-Marketing-Strategien, dazu Best Practices. Zum Beispiel wird Zalando zeigen, wie sie mit TikTok arbeiten. All das kann man jetzt auch einsehen auf unserer omr.com-Event-Webseite. Dort einfach den Bereich Festival auswählen und dann gehen zu Event Selection Timetable. Da sind die ganzen Masterclasses verzeichnet. Kann man da Unternehmen filtern und auf TikTok gehen. Dann kommen da alle TikTok-Masterclasses. Wichtig ist nur zu wissen, man muss sich bis zum 24. April bei den Masterclasses anmelden. Man braucht dafür ein OMR-Ticket und kann man sich dort für die TikTok-Masterclass anmelden und dort lernen, was auf der Plattform gerade so Sinn macht. Vergesst nicht, über 20 Millionen Menschen in Deutschland sind jeden Monat bei TikTok irgendwie live und dabei. Wenn man da mitspielen möchte, vielleicht nicht schlecht, mal zu hören, was die Kollegen von TikTok zu sagen haben. Also, wer wissen will, was da passiert, wie man da mitspielen kann mit seiner Brand, mit seinen Aktivitäten, alle Infos in den Masterclasses bei uns und den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes.
Zurück zum Podcast. Aber trotzdem, am Ende muss man dem normalen Menschen das auch irgendwie zeigen. Also der guckt sich ja die Awards an, aber ihr müsst ja auch in den, genau, Handel. Also ihr verkauft jetzt ja auch über Rewe oder Edeka, da bist du dann auch wirklich so klassisch wie so ein Food-Startup und klopfst beim Handel an und sagst, Mensch, hier wollt ihr nicht mal ein bisschen was ordern?
Also überwiegend sind wir natürlich im Fachhandel, ne? Also bei den Whisky-Stores und so, und wir verkaufen direkt. Aber wir gehen jetzt auch, oder wir sind auch, haben auch angefangen mit Marken, mit Zweitmarken in den Premium-LEH zu gehen. Wir haben zum Beispiel Marken lizenziert wie Bud Spencer und Terence Hill oder auch einige Heavy-Metal-Bands wie Judas Priest und Gravedigger machen quasi Whiskys unter deren Emblem und bringen die in den Premium-LEH, um bekannter zu werden. Du hast in Deutschland 15.000 Rewe- und Edeka-Märkte. Und wenn wir da halt überall drin sind, dann da sind jeden Tag 2.000, 3.000 Leute im Laden. Das ist ein Unterschied zu einem normalen Whiskyladen oder so, ja. Und da hast du nicht so eine große Auswahl. Und das ist so ein bisschen unsere Strategie, dass wir da halt reingehen, dass wir darüber halt bekannter werden. Aber im Endeffekt kommen alle wieder auf die St. Kilian-Marke zurück, ne? Auf den St. Kilian-Brand. Und da gibt's halt auch wahnsinnig viele Sammler. Es gibt unglaublich viele Leute, die Whisky sammeln. Und wenn du dann limitierte Editionen hast, also wir verkaufen dann so eine Flasche vielleicht für 50 Euro, dann handelt die im Zweitmarkt schon signifikant höher. Manchmal 100 Euro, manchmal 300 Euro.
Kann man bei eBay oder so nachgucken? Oder?
Genau, also wenn du mal bei eBay reingehst und St. Kilian eingibst, das ist eigentlich ein guter Gradmesser, auch wo wir stehen, ne? So aktuell.
Was gibt's noch, eBay, und dann, was gibt's noch für Plätze?
Whisky Trader, also es gibt etliche Plattformen, Cutterwiki, unterschiedliche Plattformen, wo man solche Sachen halt traden kann, aber eBay ist eigentlich das Skalierste.
Aber um das ein bisschen zu verbreitern vorne, den Funnel, also nicht nur auf St. Kilian zu setzen, habt ihr jetzt Bud Spencer und Terence Hill genommen? Also da zahlst du dann Lizenzrechte?
Richtig.
An diese Menschen oder an die
Familie? Ja, an die Familie, also oder? An die Nachfahren von dem Bud Spencer, ne? Und an den Terence Hill, also an den Mario Girotti. Ja.
Und dann hast du einfach Kontakt, wie bist du da rangekommen?
Ja, die sind auf uns zugekommen.
Wirklich?
Wir haben uns überlegt, wir wollen auch einen Blended Whisky machen, also nicht nur einen reinrassigen St. Kilian Whisky, sondern da arbeiten wir in Irland auch wieder mit dem David Hines zusammen, der Great Northern Distillery. Und wir wollen halt so ein Produkt machen, was man breiter auflegen kann, ne? Wo du wirklich in jedem Rewe und Edeka stehen kannst, aber was sich auch schnell dreht. Ne? Wenn ich jetzt eine Flasche St. Kilian da reinstelle, egal wie gut es ist und wie viel 100 Goldmedaillen das gewonnen hat, das kennt halt vielleicht niemand und dann wird es auch nicht so leicht gekauft. Aber wenn du eine Flasche Whisky da reinstellst, wo Bud Spencer und Terence Hill drauf ist, das kennt vielleicht jeder zweite, dritte, vierte und sagt, oh, so ein Whisky wollte ich schon immer mal haben.
Aber das heißt, die haben dich gefunden. Also du hast nicht jetzt irgendwie die angerufen und sagst, Mensch, ich habe eine Idee, sondern die haben sich für Whisky interessiert und rumgeguckt und dann haben die bei euch angerufen.
Genau, die kamen tatsächlich über die Lizenzierungsabteilung von der Bavaria Film auf uns zu und sagten, wir suchen eine Whisky-Distillerie, die das mit uns umsetzt. Und die haben halt anscheinend schon mit mehreren gesprochen und die fanden das alle irgendwie uncool oder und ja, wir haben dann innerhalb von 5 Minuten gesagt, let's go, ja.
Wie viele Flaschen Terence Hill Whisky verkaufst du jetzt?
Ja, also im 100.000er Bereich, ja.
Wirklich?
Ja.
Okay, und das heißt, der hat dann ja ein ganz nettes Zusatzeinkommen. Wenn er da, was bekommt er dafür?
Ja, der kriegt halt eine Umsatzbeteiligung, ne? Also eine Lizenzfee, die bemisst sich halt in Umsatz und Minimum Guaranteed Return, wie halt so Lizenzdeals gemacht werden, ne? Auch mit den Rockbands, mit Judas Priest oder so läuft das genauso.
Und hast du da, die sind auch auf dich zugekommen?
Die oder? Sind im Endeffekt auch auf uns zugekommen über quasi das Management, genau. Und haben gesagt, sie suchen jemanden, der sowas machen kann. Sie haben von uns gehört, dass wir da innovativ sind. Und so sind wir auf den Trichter gekommen, halt, dass wir eine Multi-Brand-Strategie machen. Ne? Dass wir St. Kilian ist ultra high-end Premium, die Kernmarke. Aber um in die Breite zu gehen, arbeitest du natürlich auch mit Blended Whiskys und so. Bud Spencer, Terence Hill, Hollywood Stars, ja. Oder mit Heavy-Metal-Rockbands. Ne? Und das Neueste, was wir jetzt dieses Jahr auflegen, kann ich auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen reden, ist, wir werden mit dem, oder wir kooperieren schon, also die Tinte ist trocken, mit dem Bayerischen Königshaus, mit den Wittelsbachern, ne? Also mit den Nachfahren von König Ludwig, ne? Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Nymphenburger Porzellan, Kaltenberger Ritterfestspiele und so weiter und so fort. Ja, also das ist, also das, die haben ja im Endeffekt als bayerische Könige 800 Jahre lang das Königreich Bayern regiert. Und ja, auch die kamen auf uns zu.
Und wollen Whisky haben.
Und haben halt gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn wir zusammen was machen. Und das ist uns, das war wie die Faust aufs Auge, weil wir natürlich auch was suchen so für was ganz Geiles, Exklusives, ne? Was man auch zum Beispiel nach Asien vermarkten kann, nach Japan, nach Südkorea, Hongkong, Singapur und so, ne, wo also wirklich die Ultra-High-End-Sammler.
Was glaubst du, kann man so in ein paar Jahren mit dem Retail-Business und nicht dem Einlagerungs- und mit dem Retail-Business, was kann man damit verdienen umsatzmäßig?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ne? Also natürlich ist das wahnsinnig schwierig, an so einen Jägermeister reinzukommen. Ja. Das sind ja 2-3 Generationen und so. Ne? Aber du kannst schon 40-50 Millionen Euro Umsatz machen mit einer Cross-Margin von 70% in dem Business.
Ja, also das ist ja wie Software.
Das ist wie Software. Das ist also 1:1 wie ein Softwareunternehmen. Das geht. Ja, aber du musst natürlich ein gutes Fundament bauen. Der Brand ist sehr wichtig. Und man darf nicht vergessen, das ist halt ein Produktionsunternehmen. Ne? Du produzierst was, du musst es einlagern. Das ist schon.
Wie viele Leute arbeiten jetzt hier bei dir in der Firma?
Aktuell so vielleicht 30-40 FTEs. Ja.
Aha.
Das ist hochautomatisiert.
Aber bist du der größte Arbeitgeber hier im Ort zumindest?
Ja, das schon. Aber das nicht in der Region, aber im Dorf schon, ja.
Aha.
Ja.
Und das Ganze willst du aber nach wie vor alles eigenfinanzieren. Du hast nicht vor, da jetzt Investoren reinzuholen, das kannst du alles selber stemmen.
Ja, genau. Also es ist alles eigenfinanziert und es ist ein bisschen Fremdkapital dabei, ein paar Fördermittel, ein bisschen KfW, so halt im Mix, aber das ist alles total EK-gesund. Ne?
Und welches Modell ist am Ende das stärkere? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, da lagern jetzt schon Flaschen oder Fässer im Wert von über 100 Millionen, dann ist das ja schon wahnsinnig viel Kohle. Am Ende gehört es ja dir. Oder wird das Handelsgeschäft am Ende wertvoller sein? Also das, sagen wir mal, das Flaschenverkaufsgeschäft.
Ja, ich denke, es ist eine Kombination daraus. Ne? Aber natürlich, je größer das Lager wird, desto wertvoller wird das Lager im Endeffekt. Ne? Und ich meine, der Wert materialisiert sich ja immer erst bei einem Deal, ne? Sozusagen. Das ist aber in dem Fall gar nicht vorgesehen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt die Firma verkaufen will oder an die Börse bringen will, sondern das ist so eigentlich ein klassisches Modell, Mittelstandsfamilienunternehmen-Modell, ne? Wo halt dann irgendeiner das mal gründet, der Opa, und dann geht es irgendwann an die Kinder weiter und an die Enkelkinder. Das könnte eher in diese Richtung gehen. Ne? Und hat sich ja auch gezeigt, dass, sag ich mal, in Deutschland zumindest viele dieser mittelständischen Unternehmen sehr stark sind. Ne? Also Hidden Champions, Weltmarktführer. Ja? Wir haben hier um die Ecke zum Beispiel ein Unternehmen, die Vika. Das ist der größte Druckmessgerätehersteller der Welt. Milliardenunternehmen. Ne? Das gehört einem Typ. Ne? Also das ist.
Aber wenn du sagst, also du machst aus dem Ding ein Unicorn im Familienbesitz, dann wäre es schon eine Milliardärsfamilie, die da entsteht, die Familie Tümmler.
Klar, aber du realisierst das ja nicht. Ne? Ja. Also das ist. Du musst auch immer wieder investieren und das immer wieder weiterführen und so, klar. Aber im Endeffekt ist es das ja auch gar nicht, was es ausmacht. Also das, sag mal, eine Grundidee, ne, die hier noch schlummert, ist, wir haben ja jetzt dieses Ding mit der Inflation. Ne? Ich habe vor 10 Jahren habe ich schon gesagt, Inflation, oh hoppla, aufpassen. Ne? Also einige sind dann in Bitcoin gegangen, andere haben sich Gold gekauft und so weiter und so fort. Ich wusste aber, dass Whisky quasi so ein Asset ist, der jedes Jahr im Wert steigt, wenn du den richtigen Brand hast, ne? Oder die richtigen Flaschen sammelst oder die richtigen Brands hast. Ja? Und das jetzt so zu strukturieren, dass die Allgemeinheit davon profitieren könnte, dass du also eine Whisky-Währung baust, ne? Dass du sagst, okay, du nimmst jetzt, keine Ahnung, 10 Bunker mit so und so viel Whisky und tokenize die, machst also eine Kryptowährung draus, kannst du mal auf Whiskycoin eingeben oder whiskycoin.de oder so, wo du da landest, ne? Das ist schon alles am Werden und kann dann quasi jeder zum Beispiel sagen, ich wechsle jetzt einen Euro in eine Whisky-Coin. Und die ist zu 100% mit Whisky hinterlegt. Und zwar in dem Base-Value 1 Euro.
Ist das eigentlich die einzige Spirituose, wo man das so machen könnte?
Ich meine, ja. Warum? Weil Whisky hat einen Weltmarktanteil von 40%. Also 40% aller Spirituosen weltweit, die getrunken werden, sind Whisky. Dann kommt lange gar nichts, dann kommt Wodka vielleicht mit 20%, dann kommt Rum mit 8%, Gin mit 4,5%, Schnaps mit 2%. Also woran liegt es? Die Engländer hatten dieses Commonwealth, ja, und die hatten die Schotten und die Iren dabei und die sind dann nach Indien, Australien, Neuseeland, USA, Kanada, Asien überall rum Und dann haben alle gesagt, okay, ich sauf jetzt keinen Obstschnaps mehr, ich sauf keinen Reisschnaps mehr, ich will das nicht mehr. Selbst die Franzosen trinken heute keinen Cognac mehr, die trinken alle Whisky. Warum? Ja, weil ein Single Malt, das ist halt eine geile Sache, ne? Du kannst dann halt ein Macallan oder ein Wolfsburn oder ein Glen Scotia und so Age. Und das ist halt für alle, die jetzt so aus der Unterschicht in die Mittelschicht aufsteigen, ist das Getränk. Na, also wenn du jetzt in China bist und schenkst jetzt deinem Kumpel da irgendeinen chinesischen Reisschnaps, das hat ja jeder. Aber wenn du dem einen geilen Single Malt schenkst, ne, und keine Ahnung, 18 Jahre alten Artback, oder du hast da irgendwas ganz Geiles, Whisky Made in Germany von St. Kilian, Limited Edition oder Judas Priest Anniversary Bottle oder sowas, ja, das ist halt was anderes. Das hat auch was so mit gesellschaftlichem Status und mit Value und so.
Gibt es eigentlich so Börsentitel-Distillerien in Irland? Also ich meine, die Weltmarktführer in dem Bereich kommen dann ja aus Irland wahrscheinlich, oder?
Es gibt ein paar Spirituosenkonzerne weltweit, die haben halt ganz viele Whisky-Destillerien gekauft, aha, eingesammelt. Diageo zum Beispiel oder Pernod Ricard, Suntory in Japan, USA gibt es Brown-Forman, da gehört Jack Daniels dazu. Ja.
Aber warum ist denn da eine Marktlücke? Ich meine, weil du gerade auch von Marktlücke sprachst. Wenn man das so hört, dann gibt es da eine ganze Reihe von...
Ja, weil es in Deutschland keinen gescheiten Whisky gab. Ne?
Aber ich meine, die liefern ja hier rein. Also ich meine, das ist ja nicht so...
Richtig, das ist schon klar. Aber das ist halt schottischer Whisky oder irischer Whisky. Wir konkurrieren natürlich mit denen vom Qualitätsanspruch her. Ne? Das ist klar. Also ein St. Kilian wird jetzt nicht mit dem Schnapsbrenner Enzian oder so verglichen, ne? Sondern St. Kilian wird schon verglichen mit dem Lieblingswhisky aus Schottland oder Irland oder sonst woher.
Ne? Aber ist es also deutscher Whisky, weil er hier hergestellt wird oder kommen auch alle Zusatzstoffe auch hierher?
Nee, weil er hier hergestellt wird. Also überwiegend kommen die Stoffe, also das Malz kommt schon aus Franken, also von der Firma Weiermann in Bamberg überwiegend. Klar, die Fässer kommen aus aller Welt.
Ja, aber sag mal, für die Marke ist dann, also das ist für die Marke schon wichtig. Aber für das Produkt ist es egal. Es ist nicht so wie beim Wein, wo man sagt, das ist jetzt französischer Wein, der schmeckt auch anders als italienischer Wein oder als kalifornischer Wein oder so. Sondern es ist ja, sag mal, am Ende ist es ja egal, wo er hergestellt wird. Ja. Dann der Geschmack.
Also wenn man es auf den Punkt bringt, ne, wenn man es runterbeult, dann sind wir eigentlich von dem Herstellungsverfahren und von der Art und Weise, wie wir Whisky machen, sind wir eine klassische schottische Whisky-Destillerie, aber auf deutschem Boden. Und natürlich mit den Ressourcen überwiegend aus Deutschland, aber teilweise auch aus Schottland.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du deine Whisky-Fässer hier mit so Rockmusik beschallst, Tag und Nacht, weil dann der Whisky besser wird aufgrund dieser Schwingung?
Also dieses Experiment existiert. Tatsächlich, ja, ist interessant, dass du das ansprichst. Allerdings haben nicht wir das erfunden, ja, sondern das sind so ein paar Freaks aus den USA dran. Ich glaube, Metallica hat da auch so ein bisschen die Finger im Spiel. Wir haben aber ein ganz anderes Projekt angefangen, was aber ähnlich interessant ist. Und zwar saßen wir mal so am Whiskyfeuer zusammen, haben ein paar Whiskys probiert und dann meinte der Mario, mein Master-Distiller, ja, man müsste sich mal was Neues überlegen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, wir könnten doch einfach mal so ein Whisky-Fass bei mir im Garten verbuddeln. Ja, wir machen mal einfach ein Loch, 2 Meter tief und schmeißen da ein volles Fass Whisky rein, machen die Erde wieder drauf und dann kommen wir nach 3 Jahren zurück und gucken, was da ist. Und dann liefen natürlich die Wetten in der Runde, ne, am Whiskyfeuer, was dann passiert, ja, ob das Fass überhaupt noch da ist, ob der Whisky ausgelaufen ist, ob irgendwelche Würmer, Maden, Maulwürfe sich darüber hergemacht haben und so. Und wir haben dann gegoogelt, wir haben dann mal recherchiert, alles. Wir konnten nichts, aber auch rein gar nichts dazu finden. Ja, eine Woche später kamen sie dann mit dem Bagger und haben dann 10 Löcher bei mir im Garten gebuddelt und da ein paar Fässer reingeschmissen. Und dann haben wir die 3 Jahre später wieder rausgeholt.
Und?
Das war dann die St. Kilian Erdreifung. So, normal ist es ja so, ein Whisky braucht Sauerstoff. Ne? Also ein Whiskyfass braucht Sauerstoff für die Oxidation. Ne? Das geht ja durch diese Mini-Ritzen in den Fassdauben, diese Mikro-Ritzen durch. Also das ist ja, ohne Sauerstoff läuft da nichts. Im Erdreich ist aber kein Sauerstoff. Dann haben wir diesen Whisky probiert. Der sah aus wie Whisky, also der hatte Farbe, der roch gut, er schmeckte wie Whisky und hatte also ganz fantastische, florale, erdige, tolle Noten. Also richtig, richtig ultra geil. Und der Alkoholgehalt hatte sich allerdings auch stark reduziert von 63,5% auf gut 40%. Ja, also da ist richtig runtergegangen. Also da irgendwas ist da passiert. Und dann haben wir da rausgefunden, dass da so eine Art von Diffusion stattfindet. Also ein Austausch von Flüssigkeiten durch diese Mikroritzen in den Fass da oben. Das heißt also, Wasser oder Feuchtigkeit oder Flüssigkeit aus dem unteren Erdreich dringt quasi in das Fass ein. Und Alkohol und Flüssigkeit aus dem Fass geht quasi raus ins Erdreich. Und was auch interessant war, ist, es hat kein einziger Wurm oder keine Made oder kein Maulwurf oder ich weiß nicht, was da noch in 2 Meter Tiefe alles so sich rumtreibt, ja, hat sich an das Whiskyfass rangetraut. Da war nichts. Na, das hat mir wieder gesagt, dass der Mensch die einzige verrückte Spezies, intelligente Spezies auf der Erde ist, ja, die sich konstant mit Whisky und Ethanol zudröhnen, ja, und die anderen Viecher da alle einen großen Bogen außenrum machen. Aber unabhängig davon ist diese Erdreifung, war sofort Ausverkauf, 99 Euro die Flasche, jeder wollte eine. Also die ist,
und war die lecker?
Die war super lecker. So, und dann kam diese Band Gravedigger auf uns zu, ne? Gravedigger heißt ja Totengräber. Ja, also, ne? So, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mit denen so eine richtig fette Erdreifung. Und dann haben wir halt angefangen, wieder ein bisschen zu viel Whisky zu trinken, ein bisschen rumzuspinnen mit dem Axel Ritt von Gravedigger und seinen Kumpels da, ja. Und dann kam es halt dazu, dass wir jetzt quasi in der Bunker City so eine Art Friedhof angelegt haben. Das ist ja ein großes Gelände, 80 Hektar, so mit Wald und Nebel, 500 Meter hoch im hohen Odenwald, ne? Und dann sind wir quasi zu einem Sargbauer gegangen in Großheubach, haben gesagt, du musst uns so ein paar Särge zimmern für Whiskyfässer, wo ein Whiskyfass reinpasst. Und dann haben wir da 40 Fässer verbuddelt in Särgen, 2 Meter Tiefe, und haben so Holzkreuze drüber gemacht, wo drauf steht, was für ein Fass da quasi begraben ist. Ja, und die Idee ist, dass Gravedigger die Band quasi dann irgendwann mal, das ist natürlich ein bisschen Fleißarbeit, so mit unseren Warehouse-Leuten schippen, dass die mal in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion mit Kutten kommen und die Fässer quasi ausgraben, ja, und wir die dann in Flaschen abfüllen, ja, wieder als Erdreifung. Und der Abschluss von dieser Geschichte ist, dass wir dann irgendwann einen Anruf gekriegt haben von der University of Oxford. Also da war dann der Mario Rudolph am Telefon, unser Master Distiller. Der rief mich dann an, die Scheiße, ich habe hier die University of Oxford, irgend so ein Department an der Backe, die wollen jetzt erforschen und mit Doktorarbeiten erkunden, wie das mit der Erdfassreifung funktioniert. Was kann ich denn oder was soll ich denen sagen? Ja, und da sage ich, ja, keine Ahnung. Ich meine, wir haben einfach ein Loch gebuddelt, 2 Meter tief, haben ein Whiskyfass da reingeschmissen, Erde drauf, und haben es 3 Jahre später wieder rausgeholt. Ja. Was willst du da mehr drüber halt sagen? Ne? Aber die, selbst also aus Schottland, hat das so eine hohe Attention gekriegt, was wir hier machen, dass also bis zu universitären Kreisen, die sich gefragt haben, da steckt doch irgendwie mehr dahinter. Ja. Aber es war wirklich nur aus so einer Whisky-Laune raus. Ja. Aber das mit der Beschallung kannst du auch machen, das ist auch cool. Das da ist auch.
Aber das kann man doch nicht schmecken, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass das Schall auch was ausmacht. Ja, doch. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall was macht mit dem Whisky. Ich weiß nur nicht, ob jetzt Beethoven oder Mozart gut ist oder ob du da Heavy Metal oder Metallica besser spielst. Da bin ich jetzt überfragt. Aber es ist auch ein cooles Experiment.
Hast du eigentlich in den letzten Jahren ab und zu dran gedacht, was dir entgangen ist? Ich meine, du bist ja nach wie vor, denkst du ja über monetäre Sachen stark nach. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt nach deiner Verwandlung aufgehört hast, über Geld oder über wirtschaftliche Strukturen nachzudenken. Die wahrscheinlich aktivste Phase der Digitalgründung und Verkaufen und ganz hohe Bewertung und sogar IPOs, das hast du ja sozusagen alles ziehen lassen jetzt für dieses neue Business, weil die letzten 5, 6 Jahre, da ging das ja los, dass dann deutsche Digital von die Börse gegangen sind und dass das alles viel größer war. Und da warst du ja eigentlich schon raus und hast dich für das Neue entschieden. Hast du manchmal Mist, vom Timing her hätte ich noch 5, 6 Jahre weitermachen sollen in der Digitalwelt, weil da dann die Deals, die du dann hättest machen können, die wären dann gigantisch gewesen.
Ich glaube, was für mich wichtig war, war das Learning. Also was ich im M&A-Business und im Venture-Capital-Business gelernt habe, um das in diesem Venture umzusetzen. Ne? Und dann ist es halt auch oft so, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück in die Tech-Szene, ne? Dass das eines der Hauptprobleme für die Gründer, ne? oder für diese Unternehmer ist ja im Endeffekt, dass sie alles teilen müssen. Ne? Also es geht ja schon los, du hast nicht einen Gründer, du hast zwei oder drei oder fünf. Dann der eine ist aktiver, der andere ist weniger aktiv. Am Anfang sind alle aktiv, dann scheidet einer aus, aber hat immer noch Anteile, ne? So geht's los. Dann kommen die ganzen Finanzierungsrunden, ja, A, B, C, D, die Katze sitzt im Schnee. Zum Schluss hast du noch 3% von irgendeinem Unicorn, ja. Das ist nicht schlecht, ne? 3% von einem Unicorn ist schon geil, ne? Aber ich habe das halt oft wirklich von Alpha bis Omega miterlebt und gesehen, dass halt dann oft doch irgendwo ein Typ oder eine Persönlichkeit oder ein kleines Team war, was das halt gemacht hat. Und alle anderen waren dabei. Natürlich haben die investiert oder Geld gegeben oder irgendwas dazu getan oder so. Aber das ist alles replaceable. Ja? Also hättest du auch ersetzen können. Im Extremfall sogar Eigenkapital mit Fremdkapital. Ja? Was natürlich in Deutschland wahnsinnig schwierig ist. Ja? Und das hat mir schon auch ein bisschen im Herzen wehgetan. Ne? Weil ich hätte auch gern mal so einen Gründer gesehen, der dann einen Unicorn irgendwo verkauft, der gesagt hat, okay, das bin ich, das habe alles ich geschaffen. Ja? Und statt dass er da mit 1 oder 2 oder 3% übrig bleibt.
Das heißt, am Ende sagst du, du hast in der Zeit jetzt mehr Wert geschaffen mit dem Whisky und weil es dir auch alleine als 100% Investor gehört, als man hätte jetzt mit Deals und irgendwo mal dabei sein können, in den letzten Jahren hätte machen können.
Genau, also die Value Creation hier ist viel, viel höher. Das ist das eine.
Was ist dann Kilians heute Stand heute gefühlt wert? Wenn es tot umfällst und deine Familie müsste es verkaufen, was würdest du bekommen?
Keine Ahnung. Müsste man einen Deal einleiten, ne? Aber auf jeden Fall neunstellig, ja.
Krass. Also ja. Das hätte man in der Zeit jetzt im Internet nicht so einfach machen.
Schwierig, ja. Und das ist ja erst der Anfang, ne? Und deshalb, das Learning war halt auch, es ist besser, sich mit dem ganzen Know-how auf was zu fokussieren und das durchzuziehen, als halt weiter so diversifiziert durch die Gegend zu gehen. Oder ich sag mal so, das andere ist ja, ich habe ja auch viele Unternehmen verkauft natürlich, ne, für Leute und dann ist man mit den Leuten auch weiterhin befreundet und dann ist ja immer im Nachgang die Frage, die kriegen einen Scheck, keine Ahnung, 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen, ja, was auch immer ihr Anteil oder das Unternehmen halt wert ist. Und dann ist die Frage, was machst du mit dem ganzen Geld? Und dann geht es los, ja, mit dem Diversifizieren und Investieren, ja. Und ich investiere hier und ich investiere da und ich habe Aktien und ich habe Immobilien und Edelmetalle. Oder zum Schluss hast du da 100 Dinger und du hast überhaupt gar keine Ahnung mehr davon, was du da überhaupt machst. Und das passt irgendwie nicht, ne? Also der Unternehmertyp ist ja immer hoch fokussiert und Value Generating. Und wenn du ein Investor bist, dann müsstest du ja ein Profi-Investor sein. Ne? Also ich zum Beispiel, ich habe mir da eine Regel gesetzt, ich habe zu keinem Zeitpunkt mehr als 5 Aktien im Portfolio. Das ist eine eiserne Regel bei mir. Ne? Und Immobilien habe ich eigentlich nur, wenn ich sie selbst irgendwie brauche. Also ich würde jetzt nichts kaufen und vermieten oder so. Ja? Und ich versuche das halt extrem simpel zu halten und meine Ressourcen dann auf eine Sache zu fokussieren und die richtig zu machen. Ne? Und das ist halt, da muss man halt extrem aufpassen. Ne?
Also und ab und zu kommt nochmal irgendwie jemand vorbei und bittet dich um Hilfe und sagt, kannst du dich nochmal bei einem Deal mithelfen oder kannst du einmal mit an den Verhandlungstisch kommen oder hast du nicht noch hier einen Käufer oder so?
Schon, aber das würde ich jetzt aktuell nicht machen. Ne? Also würde ich sagen, im Moment geht es nicht. Ne? Also A, weil ich quasi noch mit St. Kilian beschäftigt bin und B, weil ich ja gerade eine Familie aufbaue. Ne? Das kostet ja auch viel, viel Zeit und Kraft und Energie, ne? Und super schöne Energie. Also es gibt, glaube ich, nichts Schöneres im Leben mehr.
Und kann man das am Ende gut internationalisieren? Also St. Kilian
ist ja, das wird auf dann jeden Fall. Also St. Kilian wird definitiv ein Global Brand. Das Target ist, dass wir eine der Top 10 Whisky-Distillerien in der Welt wären. Ne? Also qualitativ und auch vom Know-how her, vom Bekanntheitsgrad her, ne?
Hast du verfolgt, zum Beispiel, was jetzt hier so ein George Clooney gemacht hat? Der hat doch vor ein paar Jahren diese Tequila-Marke, Casamigos oder so,
ja.
also es gibt ja so ein Playbook, wo halt, ich glaube, es hat es nochmal gegeben, ich weiß nicht, wer der andere
Rand Gerber, sein Kumpel, und noch ein dritter. Es waren drei Hollywood-Stars.
Ja. Und ich glaube, es ist ja ein Case, ich glaube, es gibt so noch einen zweiten Fall, separate Marke, auch wieder mit irgendwie.
Ja, es gibt zum Beispiel so einen irischstämmigen Kickboxer, der hat einen Irish Whisky sozusagen in Amerika populär gemacht, und jetzt gibt es auch wieder so zwei Typen, die haben so Hollywood-Stars, die haben in so einer Vampir- Serie gespielt. Ich glaube, Brothers Bond ist ihr Brand. Die machen quasi auch so einen Whisky. Das sind halt immer Hollywood-Stars oder Filmstars. Und dahinter steht sozusagen eine große B2B-Whisky-Distillerie, die das umsetzt. Die produzieren das nicht selbst. Die sind quasi nur ein Brand. Ne? Und das ist vergleichbar in unserem Portfolio mit Bud Spencer und Terence Hill am ehesten, ne?
Aber ich meine, könnte es ja auch steigern, dass du jetzt wirklich durch Hollywood durchgehst und guckst, wenn man wirklich international werden will, dass man dann da angreift und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie an, weil ich weiß gerade richtig heiß, Ryan Reynolds oder sonst wen.
Könnte man machen, wobei mit Bud Spencer und Terence Hill sind wir echt gut bedient, weil die sind natürlich nicht nur in Deutschland bekannt, sondern na, auch in Italien, Ungarn, Europa, generell selbst in Japan, ja, haben die sehr viele Fans. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Brand und ein guter Einstieg erstmal.
Okay, also das heißt, was man im Investmentbanking nicht so einfach schaffen konnte, als deutscher Banker international eine Rolle zu spielen, ist im Whisky-Bereich auf jeden Fall einfacher.
So gesehen ja, ne? Weil du kannst halt über diesen Trick der Lizenzierung und des Brandings kannst du da rausgehen, ja.
Was sind denn so Whisky-Marken, die so jetzt man kennen sollte? Also jetzt abgesehen von St. Kilian, was ist denn noch so die IWC, die Rolex, die, weiß ich nicht.
Im Single-Malt-Bereich ist natürlich so der Rolls-Royce Macallan, ja. Aha. Wobei die sehr, sehr groß geworden sind. Also es gibt, wenn du torfige Whiskys magst, zum Beispiel so Sachen wie Artback, bin ich ein großer Fan davon, ja. Du hast dann im Blended Whisky-Bereich, das ist jetzt nichts zum Sammeln, also zum Value-Generieren, aber zum Genießen. Zum Beispiel Johnny Walker, ja, das kennst du bestimmt.
Das ist schon eine Global Brand, ne?
Genau, ne? Also das Red Label, Black Label, Blue Label, Green Label.
Ja. Ich, da gibt es doch ein Lied von Marius Müller-Westernhagen sogar.
Genau.
Und das brauchst du auch noch, dass so jemand ein Lied über euch macht.
Ja, wir haben schon ein Lied. Wir haben schon ein St. Kilian-Lied.
Von wem?
Von einer Band aus Aachen. Das ist der White Dog Song, ja, Bitten by the White Dog. Ja. Demnächst, was wir machen, ja regelmäßig Online-Tastings. Ne? Also wir haben das größte Online-Whisky-Tasting überhaupt, eigentlich weit und breit. Das heißt, so alle 2-3 Monate haben wir so 1.000-1.500 Leute, die quasi live an einem Online-Tasting teilnehmen. Das kommt ein Filmteam hierher, baut unsere Distille in Filmstudio um. Wir verschicken vorher Sets, also so Tasting-Sets mit 7 oder 8 verschiedenen Whiskys, die da verkostet werden halt an dem Abend. Und da laden wir dann auch immer Stars ein oder Bands oder sowas. Also da kommt es dann auch schon mal vor, dass wir da so Rocklieder singen und so. Es ist noch klein mit 1.000-1.500 Leuten, aber du kannst es ja auch auf YouTube dann abrufen und dann kriegst du da schon auch einiges on top.
Und kann sich das Unternehmen Stand heute aus sich selbst heraus finanzieren oder musst du noch was zuschießen?
Nee, es kann sich aus sich selbst heraus finanzieren. Aber es ist halt die Frage, wie stark willst du wachsen? Ne? Also wenn du irgendwie halt wieder ganz schnell irgendwo den nächsten Wachstumsschub haben willst, dann musst du finanzieren. Aber so grundsätzlich ist das Ding durch. Ja.
Was für ein Output kann man denn hier erzeugen? Also wenn jetzt sagst du 2.500 Fässer aktuell im Jahr, also wenn man jetzt international denkt, dann brauchst du ja wahrscheinlich einfach immer mehr Material.
Du brauchst viel mehr. Also wir müssen uns dann schon steigern, auch die Produktion erweitern. Die Anlage kann schon mehr. Also wir können, sag ich mal, auch das Doppelte, vielleicht sogar knapp das Dreifache produzieren noch. Ne? Also wenn wir da alles ausnutzen, was wir jetzt hier haben. Aber um ganz großer Global Player zu werden, musst du dann im Endeffekt nochmal anbauen, also das größer machen. Ne?
Aber ist für dich vorstellbar?
Ja, ja, absolut. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? So im Venture-Bereich hast du dann halt oft so einen 3-Jahres-Businessplan. 5 Jahre ist schon viel. Also hier im Whisky-Business ist der Businessplan so eher 10 bis 20 Jahre. Ne?
Weil das Ding einfach auch so lange reifen muss.
Genau. Ja, und weil wir halt auch von Dimensionen reden, das braucht halt einfach Zeit. Ne? Also du kannst so eine Internationalisierung ja auch nicht von heute auf morgen erzwingen oder so. Das geht nicht. Ja. Das geht halt Step by Step. Da sind sehr viele klassische Distributionskanäle, Exporteure, Importeure involviert. Ja, du musst gucken, dass du halt den Gusto von dem jeweiligen Land triffst. Das ist da ist schon viel Klassik drin auch. Ja. Die Besonderheit im Spirituosen-Business ist halt, dass der Unterschied so jetzt generell in der Startup-Szene ist, dass jedes Land andere Zollbestimmungen, andere Alkoholsteuer, also Branntweinsteuer hat. Das heißt, du kannst jetzt heute nicht einfach zentral aus Deutschland raus in 20 oder 50 Länder verkaufen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Du brauchst dann quasi ein Zolllager in dem Land der Destination. Das haben dann meistens nur Importeure. Also du musst dann immer über Third Parties gehen, ne? Sonst wären wir schon überall, ja. Aber das ist im Spirituosenbereich gibt's viele, sag ich mal, Markteintrittsbarrieren oder Hindernisse, die das nicht so einfach machen, ja.
Vielen Dank für die Zeit und das so offen zu erzählen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und wer das ausprobieren möchte, man kann bestellen. Wie heißt die Website?
www.stkiliandistillers.com.
St-Kilian mit einem L.
Distillers.com. Ja, man kann uns natürlich auch besuchen hier. Ne? Wir sind 45 Minuten von Frankfurt. Ja. Flughafen Frankfurter Kreuz entfernt. Also man kommt relativ schnell an uns ran. Auch wenn das so ein bisschen wie der Outback hier ist.
Und dann sitzt man hier bei dir in so einem Whisky-Raum.
Ja.
Und darf für, ich glaube, 40 Euro 3 Stunden lang jeden Whisky probieren, den man möchte, so viel
genau,
man trinken kann.
Genau. Dann gibt es denn sowas, ja.
Und nicht nur euren eigenen, sondern hier ist ja wirklich jeder Whisky der Welt gefühlt in diesem Raum drin.
Genau. Und wir gehen jetzt mal ins Fasslager. Machen mal ein paar Fässchen auf, ja, und probieren die mal durch.
Alles klar.
Alright. Andi,
vielen Dank.
Ja,
alles
danke
klar.
Dir, ja.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.